Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully-Special auf meinsportradio.de. Die einzig wahre Vorschau auf den anstehenden Bundesligaspieltag. Ja, mein Name ist Kevin Scheuren. Der 24. Spieltag steht an und wir wollen natürlich über alle 9 Partien sprechen. Zu fast allen Vereinen habe ich auch einen Gast heute da, das freut mich sehr. Und ja, es ist eine spannende Woche auch für uns hier auf meinsportradio.de, denn wir begleiten exklusiv die Laureus World Sports Awards in Monaco, beziehungsweise ich darf das machen. Ja, ich fliege am Sonntag runter nach Monte Carlo und werde der ganzen Geschichte mal beiwohnen. Wir haben auf meinsportradio.de/Laureus schon alle Nominierten vorgestellt, haben euch das Ganze mal ein bisschen näher gebracht und dann während meiner Zeit in Monaco empfehle ich euch einfach mal, unsere Social Media Kanäle im Auge zu behalten, Facebook, Twitter, Instagram. Ihr werdet überall von mir was zu sehen und zu hören bekommen. Natürlich auch auf meinsportradio.de/Laureus. Abonniert den Laureus Podcast Feed, dann seid ihr da immer sofort up to date und ich hoffe, ich kann euch einige spannende Interviews und Einblicke schicken aus Monte Carlo. Die Laureus World Sports Awards verliehen werden sie am 27.02.2018 und alles das hier exklusiv auf meinsportradio.de. Kommen wir zum König Fußball und wir beginnen direkt mit dem ersten Spiel, über das wir am 24. Spieltag sprechen müssen. Das ist Bayern München gegen Hertha BSC und ich begrüße zumindest schon mal einen Gast in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Von Mirsan Roth, Justin Kraft. Hallo Justin.
Hallo.
Der FC Bayern München, ja, was soll man sagen, die letzten 10 Pflichtspiele allesamt gewonnen, egal ob DFB-Pokal, Bundesliga und diese Woche auch Champions League, 5:0 Gala gegen Beşiktaş Istanbul. Musste ich fragen, hast du das leichter empfunden, als du vorher gedacht hast?
Nee, ich glaube auch, dass die erste Viertelstunde durchaus sehr, sehr fordernd für die Bayern war, dass sie gar nicht so gut ins Spiel gefunden haben. Ja, dann kommt diese eine Szene, wo Beşiktaş total leichtfertig den Ball verliert, gar nicht mal unter so großem Druck stand. Trotzdem Ballverlust, dann dumme rote Karte von Vida, muss halt aus Beşiktaş Sicht überhaupt sein. Ja, und damit kippt dann das ganze Spiel natürlich, weil mit 10 Mann hast du in der Allianz Arena erfahrungsgemäß nicht die allerbesten Chancen. Aber auch danach war Bayern in der ersten Halbzeit nicht so gut im Spiel, haben sich sicherlich die ein oder andere Chance erarbeitet, aber haben auch hinten ein, zweimal geschwommen. Mit Müllers Tor kippt das Spiel dann komplett und die zweite Halbzeit war komplett souverän und auch sehr gut zu Ende gespielt. Die Überzahl wunderbar ausgespielt, also in der zweiten Halbzeit kann ich die Mannschaft nur loben. In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass Beşiktaş durchaus ein sehr unangenehmer Gegner sein kann.
Ist das in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen Ergebnis dessen gewesen, dass man in der Bundesliga, ja, ich möchte nicht sagen, nicht mit 100%iger Körperspannung rangeht, aber auf jeden Fall weiß, dass der Meistertitel den ja nicht mehr zu nehmen ist und man sich auch letzte Woche in Wolfsburg sehr, sehr schwer getan hat und erst ganz, ganz kurz vor Schluss das 2:1 durch Robert Lewandowski erzielt hat, dass man sich da ein bisschen hat hängen lassen, dass die Spannung irgendwie gefehlt hat und dass man da erstmal wieder reinkommen musste?
Ich glaube schon, dass es einfacher wäre, wenn man eine Bundesliga hätte, in der jetzt, sage ich mal, Dortmund, Hoffenheim und Leipzig, nur mal so als Beispiel genannt, Leverkusen natürlich auch, wenn die alle näher dran wären, wenn der Abstand jetzt zwischen all diesen Mannschaften nur 2, 3, 4 Punkte betragen würde, dann würde man in der Bundesliga eine ganz andere Spannung haben. Natürlich, das wäre schon nochmal ein Unterschied. Man wäre sicherlich auch in der Champions League dann von Anfang an fokussierter. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch so geht. Man hat im letzten Jahr gesehen, unter Ancelotti gegen Real Madrid, war man zwar die leicht unterlegene Mannschaft, aber man hatte mit ein bisschen mehr Glück, hätte man da vielleicht auch schon gewinnen können. Man hat es damals beim Triple gesehen, da war Bayern ja auch meilenweit vor Dortmund und hat trotzdem in der Champions League immer die Spannung gefunden. Ich glaube, dass wenn der Gegner jetzt unter der Woche Real Madrid gewesen wäre beispielsweise, dann wäre auch von Anfang an eine ganz andere Spannung vielleicht noch da gewesen, ohne Beşiktaş jetzt hier irgendwie, ohne den Respekt vor dieser Mannschaft zu verlieren. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, wenn da so ein Top-Gegner wirklich da ist, dann ist man von Anfang an noch heißer. Aber Bayern hat das trotzdem gut gemacht dann. Ich glaube, sie wären auch in Überzahl irgendwann besser ins Spiel gekommen und hätten das Ding gewonnen, vielleicht nicht 5-0, aber trotzdem relativ deutlich, glaube ich.
Schauen wir mal auf euren Gegner fürs Wochenende, Hertha BSC. Aktuell unser Hertaner-Gast noch nicht da. Ich hoffe, er kommt noch. Ansonsten müssen wir beide das so ein bisschen übernehmen. Letzte Woche 0-2 Niederlage gegen den ersten FSV Mainz 05. Und die Mainzer sind ja eigentlich im freien Fall, wenn man so will. 4 Pflichtspiel-Niederlagen davor gehabt, dann in Berlin gewonnen. Die Hertaner mussten früh auf Vedat Ibisevic verzichten. Er musste ausgewechselt werden wegen eines Nasenbeinbruchs. Ja, und auch sonst muss man sagen, die Mainzer haben das echt gut gemacht, haben das sehr effektiv ausgespielt und die Berliner haben nicht richtig ins Spiel gefunden. Wie ist denn so dein Eindruck von den Berlinern in der aktuellen Phase? Du guckst ja für deinen Blog auch regelmäßig auf die gegnerischen Mannschaften.
Ja, ich muss ehrlich zugeben, dass ich in den letzten Wochen nicht ganz so viel Hertha gesehen habe, aber tatsächlich bekommt man das ja, ich wohne ja hier in der Nähe von Berlin auch so ein bisschen mit. Hertha wird ja immer so ein bisschen als graue Maus betitelt, irgendwie nach ganz oben reicht's nicht. Für unten ist die Gefahr auch nicht allzu groß, immer so ein bisschen im Niemandsland. Ab und zu mal reicht's vielleicht für die Europa League, aber natürlich ist der Anspruch von der Hauptstadt vielleicht, von den Fans träumen sie vielleicht so ein bisschen, da mal ein bisschen weiter nach oben zu kommen, aber ja, dafür reicht's einfach spielerisch nicht, finde ich. Auch wenn da Fortschritte unter Dardai teilweise zu erkennen waren, ist das so ein bisschen das Problem, was eigentlich fast jede Bundesligamannschaft hat, sobald Hertha den Ballbesitz hat, ist die Kreativität nicht allzu hoch. Und das ist so ein typisches Bundesliga-Phänomen im Moment. Gegen den Ball stehen alle relativ organisiert, wissen, wie sie Zweikämpfe zu führen haben, aber sobald sie den Ball haben, wird es ein bisschen schwierig und dann fehlen da so ein bisschen die Ideen, wie komme ich jetzt hinter die kompakte Defensivlinie des Gegners, wie kann ich mich spielerisch vielleicht in den Strafraum kombinieren, um mir Chancen zu erarbeiten, wenn der Gegner organisiert ist. Und ja, vielleicht muss man da so ein bisschen von diesem Umschaltfußball wegkommen und wieder ein bisschen mehr den Fokus darauf legen, im Ballbesitz ein bisschen kreativer zu werden.
Das wird natürlich gegen die Bayern ja nicht gerade einfacher für die Berliner, sich ja aktuell auf Platz 11 befinden mit 30 Punkten. Ja, es ist nach oben und nach unten für die Berliner eigentlich noch alles möglich, wenn man so will. Ja, es kann noch nach unten gehen, es kann aber auch noch Richtung europäische Plätze gehen. Wenn du so eine kleine Tendenz bei den Berlinern irgendwie ausmachen müsstest, ich weiß, das ist ziemlich schwer, auch aus der Distanz, siehst du die Berliner eher noch nach unten rutschen, nach oben tendierend oder vielleicht sogar gleichbleibend?
Das kommt oben kommt so ein bisschen auf die Konkurrenz an, ob die stärkeren Mannschaften oben wie Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig, auch Frankfurt muss ich diese Saison dazu zählen, ob die konstant jetzt, sage ich mal, ihre Pünktchen machen, so ein bisschen fehlt ja die Konstanz bei allen. Wenn die jetzt schwächeln, ist für Hertha natürlich noch eine kleine Gelegenheit da, aber ich glaube, im Endeffekt wird es weder nach unten gehen noch nach oben, sondern ja, die Hertha wird so ein bisschen die graue Maus der Liga bleiben und ich denke mal, für Europa wird es nicht reichen, aber für einen Platz um Platz 10 herum irgendwo sollte es dann doch reichen.
Okay, dann schauen wir nochmal auf die Bayern und wir sind ja jetzt bald Anfang März, ja, kann man nicht anders sagen, und so langsam aber sicher müsste man ja auch mal ein paar Weichen für die nächste Saison stellen. Die Trainerfrage ist die alles entscheidende Frage beim FC Bayern München, wenn man so will. Was ist denn so dein Gefühl? Jupp Heynckes noch ein Jahr weiter oder doch ein anderer Trainer? Weil man muss so ehrlich sagen, so ein Nagelsmann spielt sich jetzt nicht oder spielt seine Mannschaft jetzt nicht sonderlich auf, dass man das Gefühl hat, so der wäre jetzt akut einer für die Bayern. Also das nehme ich sogar mittlerweile in den Hintergrund. Thomas Tuchel wird ja gehandelt, das soll ja ein deutschsprachiger Trainer auch werden. Ja, oder bleibt es einfach Don Jupp?
Ich glaube nicht, dass es Jupp Heynckes bleibt, nicht weil ich mir das nicht wünschen würde oder so. Ich habe den allergrößten Respekt. Aber ich glaube auch, dass Bayern irgendwie einen neuen Trainer braucht, der nochmal wirklich diesen Umbruch richtig forciert, der taktisch auch ganz neue Ideen bringt, der auch so ein bisschen so ein Querdenker ist, so sich auch gegen den Vorstand stellt. Und ich glaube, dass Thomas Tuchel da wirklich eine interessante Option ist. Bei allen Geschichten, die in der Vergangenheit vorgefallen sind, glaube ich, dass Bayern so einen Typen vielleicht mal wieder im Verein braucht. Ich erinnere mich dazu gerne immer wieder an Louis van Gaal, der 2009, 10 und 11 auch ein total schwieriger Typ war. Nicht immer einer Meinung mit Uli Hoeneß und Karl Rummenigge war. Aber er hat halt den Grundstein gelegt für die vielleicht erfolgreichste Ära überhaupt, wenn man die 70er noch so ein bisschen ausklammert. Und ich kann mir vorstellen, dass Thomas Tuchel ähnlichen Erfolg erreichen könnte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er als einzelne Person irgendwas in diesem Verein so zerstören könnte, dass das Bayern jetzt in den nächsten 3-4 Jahren totalen Schaden davontragen würde. Also ich glaube, dieses Risiko sollte man durchaus eingehen und Jupp Heynckes seinen verdienten Ruhestand lassen, weil er hat selbst mehrfach betont, er möchte nicht noch weiter beim FC Bayern sein. Er will im Sommer seinen Ruhestand haben und ich denke mal, dass er den auch bekommen wird und dass er selbst auch so konsequent ist und sagt, ja, ich ziehe jetzt meinen Hut. Ihr habt genug Alternativen, sucht euch eine davon aus und dann wird das.
Okay, dann noch eine weitere Frage, die den Verein so ein bisschen betrifft und auch die Außendarstellung. Der Sponsorendeal mit Lufthansa wurde nicht verlängert, stattdessen mit Qatar Airways. Man hat ja auch schon mit dem Hamad International Airport den Ärmelsponsor aus Katar und das hat bei vielen Bayern-Fans für Unmut gesorgt, dass man sich da ja eigentlich noch weiter von dem Basiskonzept eigentlich entfernt, ein arriviertes deutsches Unternehmen nicht mehr im Sponsorenportfolio hat. Ich kann natürlich sagen, der Fan als solches merkt das eigentlich gar nicht. Aber du bist ja auch interessiert, auch in Vereinspolitik. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, natürlich mit großer Verärgerung, weil es ist halt so, dass Uli Hoeneß sich seit 1-2 Jahren, wenn nicht sogar noch länger, vor die Kameras stellt und sagt, ja, wir brauchen keinen Scheich wie Manchester City, wir brauchen keinen Scheich wie PSG, wir distanzieren uns von all diesen schmutzigen Geschäften. Wir wollen unseren eigenen Weg, den Bayern-Weg gehen, um oben an der europäischen Spitze dran zu bleiben. Und das ist natürlich dann total scheinheilig, wenn solche Deals mit Katar dann gemacht werden und dafür nationale Sponsoren wie die Lufthansa aussortiert werden. Gerade weil der FC Bayern immer betont hat, dass nationale und regionale Sponsoren total wichtig sind. Hier ist das Standbein für die Münchner. Und sie wollen auch mit solchen regionalen Deals halt zeigen, dass dieses Standbein ihnen total wichtig ist. Das hat man in diesem Fall jetzt überhaupt nicht getan. Allein aus wirtschaftlicher und finanzieller Perspektive gesehen, kann man natürlich sagen, ja, die müssen das machen, um oben dran zu bleiben. Ich sage, der FC Bayern kann auch andere Wege finden. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch dieser Vertrag dotiert ist. Ich glaube, irgendwie um die 10 Millionen wurden da spekuliert im Jahr. Ich weiß nicht, ob man für 10 Millionen im Jahr als FC Bayern seine Moral nach Katar verkaufen muss. Und ich muss auch sagen, dass ich das sehr schade finde. Aber ich glaube, der Großteil der Basis des FC Bayern, die Fans, der Großteil der Fans, wird das leider nicht interessieren. Das ist immer eine kleine Menge im Verein, die sich dagegen auflehnt. Ich hoffe aber, dass diese kleine Menge dem FC Bayern auch erhalten bleibt und weiter kritisch mit dem Vorstand umgeht und auch laut ist gegen diese Deals, die dann mit Katar gemacht werden, weil für mich ist das ein absolutes Unding.
Okay, klare Meinung, finde ich gut. Da kommen wir mal aufs Personal zu sprechen. Bei den Herthanern kehrte Weiser Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining zurück. Für die Startelf nach den Sprunggelenksproblemen kommt aber wohl noch zu früh. Bin mal gespannt, wer Ibisevic ersetzt, der ja ausfällt. Klar, es gibt vielleicht noch die Möglichkeit, mit der Maske zu spielen, aber die Chancen sind recht gering. Könnte man Eswein eventuell spielen lassen, auswärts bei den Bayern wahrscheinlich aus einer defensiven Grundordnung versuchen, Konter zu setzen und diese dann zu nutzen. Ja, ist kein Mittel, was gegen die Bayern nicht möglich ist, zu spielen zumindest. Justin, personell bei den Bayern, ist aus dem Champions-League-Spiel noch irgendwelche Altlast übrig geblieben?
Ich weiß nicht, wie es genau bei James jetzt aussieht. Angeblich war es ja nur eine Muskelverhärtung, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Heynckes da kein Risiko geht. Gerade James war ja in den letzten Wochen einer unserer wichtigsten Offensivspieler. Ja, und sonst kann ich mir vorstellen, dass das wieder rotiert wird, dass die drei von der Tribüne mindestens im Kader stehen, wenn nicht sogar spielen werden. Also Bernat, Rudi und Thiago. Gerade Thiago braucht ja jetzt Spielpraxis. War völlig richtig, dass er gegen Beşiktaş noch nicht in der Startelf war. Dann wird Robbery sicherlich wieder von Anfang an spielen, um die Gemüter da so ein bisschen zu beruhigen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Heynckes das wieder sehr gut moderieren wird und da eine Elf auf den Platz stellen wird, die sich ja ein bisschen unterscheiden wird von der vom Dienstag.
Okay, dann wollen wir das Ganze natürlich noch tippen. Ihr zu Hause seid eingeladen mitzumachen auf meinsportradio.de/tippspiel. Gibt es an diesem Wochenende auch wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen. Und Justin, setz du doch mal den ersten Tipp zur Partie Bayern München gegen Hertha BSC.
Ich glaube, dass Hertha das ganz gelegen kommt, dass sie jetzt mal ein Spiel haben, wo sie zumindest nicht phasenweise das Spiel machen müssen, wo sie sich hinten reinstellen können, verteidigen können, das Zentrum hinten kompakt gestalten können, um dann schnell umzuschalten, wie du es vorhin schon gesagt hast. Deswegen werden sie relativ lange die Null halten, aber am Ende doch mit 2-0 verlieren.
Okay, ich tippe auf ein mutiges 1-1, dass die Berliner aus München was mitnehmen können. Eben ob dieser defensiven Grundordnung, wenn sie ein frühes Tor machen und den Druck standhalten, sehe ich die Berliner nicht ohne Chancen, da was mitzunehmen. Aber es wird natürlich schwer. Vielen Dank an Justin Kraft von mirsanroth.de, einem wirklich sehr empfehlenswerten Blog rund um den FC Bayern München. @lahmsteiger.de, wenn ihr Justin bei Twitter folgen wollt. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit der Partie VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Hier im Bully-Special auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Der 24. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga ist das Thema und das nächste Spiel, über das wir sprechen möchten in unserer Vorschau, ist der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Und ich begrüße zwei Gäste in der Leitung. Einmal für den VfB vom Brustring-Talk Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Und für Eintracht Frankfurt vom Eintracht-Podcast Basti Red. Hallo Basti.
Gute.
Das Montagsspiel, das hat ja die Gemüter erhitzt, in Frankfurt für sehr viel Kreativität gesorgt. Die Pfeifen wurden ausgepackt und sehr, sehr viele schöne Transparente. Ich finde, von eins der schönsten war Breitensport fördern. Montags gehört den Wrestlern. Ja, das hat mich persönlich natürlich sehr gefreut.
Das habe ich mir schon gedacht. Dass
ich würde mal sagen, dass du da vielleicht auch die Finger im Spiel hattest. Aber ja, wie hast du dieses Montagsspiel ganz persönlich für dich wahrgenommen?
Ja, es war ein bisschen merkwürdig. Ich habe es merkwürdig magische Nacht genannt. Also es war was Besonderes. Also man konnte es nicht genau einschätzen, weil A, hattest du diese sportliche Brisanz, die durch den Tabellenplatz der Eintracht natürlich gegeben ist. B, kommt ein Verein, den ja man jetzt hier nicht sehr wohlgesonnen ist. Und natürlich kam dann noch das Montagsspiel dazu und die Proteste. Das war so eine Gemengelage, die ja... Du bist halt irgendwie ins Stadion gegangen, hast gedacht, man weiß, was da passiert. Und was dann am Ende rausgekommen ist, war überragend. Also die Befürchtung, dass der Protest so ausfällt, dass die Empfänger des Protestes quasi die Ausschreitung nutzen können, um von dem eigentlichen Thema abzulenken, haben wir ihnen nicht gegeben. Und das war eigentlich so das Beste an dem Abend. Was dann auf dem Platz passiert ist, sorgt natürlich nicht dafür, dass ich mich beruhigen kann. Wir haben ja jetzt hier schon Woche für Woche drüber gesprochen. Ich kann es langsam nicht mehr leugnen, dass es theoretisch möglich ist, dass die Eintracht in den Europapokal einzieht und mit so einer Leistung dann sogar auch verdient.
Muss man wirklich sagen. Also es war eine bockstarke Leistung von Eintracht Frankfurt, hat RB Leipzig den Schneid abgekauft. Ja, gerade dann, nachdem man nach diesem Rückstand auch zurückgekommen ist, Chandler, der sich jetzt zum Torjäger entwickelt, und Kevin Prince Boateng, der ein absoluter Leader ist, der, glaube ich, auch diese Woche echt fehlen wird in Stuttgart, durch seine 5. gelbe Karte. Aber auch sonst, mannschaftlich geschlossen, ein klares Konzept zu erkennen. Also ich würde jetzt wirklich so weit gehen, die Eintracht ist reif für den Europacup.
Ja, dadurch, dass man auch 8 Punkte Vorsprung auf den 8. Platz hat. Das muss man auch erstmal verspielen. Ja. Mit der Champions League beschäftigen wir uns hier nicht, weil wenn man die Mannschaften betrachtet, die da drumherum sind, mit Schalke, Leverkusen, Leipzig und Dortmund und wir, das sind 5 Mannschaften, uns noch 3 Plätze zu vergeben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt über die Strecke von diesen 10-11 Spielen noch, dass wir 2 von denen hinter uns lassen können. Einer hätte ich vielleicht noch gedacht, aber 2 ist aber auch gar nicht das Thema. Weil ich glaube, dass man den 6. Platz und den 7. Platz auf jeden Fall anpeilen kann. Und das wäre schon überragend, dann hat man natürlich sofort wieder Bilder im Kopf von Bordeaux, Porto und diversen Dingen und das wäre schon sehr, sehr geil.
Kommen wir doch mal ganz kurz auf Kevin Prince Boateng zu sprechen. Ist natürlich eine Persönlichkeit in der Mannschaft der Eintracht. Jetzt fällt er aus diese Woche in Stuttgart. Ist das ein Verlust, den die Mannschaft so auch vernünftig kompensieren kann? Oder glaubst du, da fehlt dann wirklich ein ganzes Stück Leadership?
Ja, natürlich wird er uns fehlen. Aber anders als in der Vergangenheit bricht hier nicht das Chaos aus, wenn mal Leistungsträger ausfallen. Das haben wir durch die Rotation in der englischen Woche, jetzt mit dem Pokalspiel gegen Mainz, haben wir das gesehen. Da haben wir selbst mit einer Innenverteidigung Russ und Fallett, obwohl Abraham ausgefallen war, haben wir ziemlich souverän da hinten gespielt. Und wir haben im Mittelfeld genug Leute, die ihn zumindest für ein Spiel vertreten können. Also wenn Mascarell, der jetzt gefehlt hat, wieder da ist, kann er zumindest spielerisch, kann er den Ausfall locker kompensieren. Vom Leadership her wahrscheinlich nicht, aber er ist ja nicht gewechselt. Also er fährt ja wahrscheinlich trotzdem mit und wird so auch für das Team da sein. Das heißt, diese Leadership-Qualitäten kann er vielleicht nicht auf dem Platz zeigen, aber er ist ja noch da. Und der Spirit, der am Montag geherrscht hat zwischen Mannschaft, Fans, Verantwortlichen, ich glaube, der wird auch in Stuttgart noch wirken. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Die einzigen Sorgen, die ich vielleicht habe, dass wir hier immer noch über Eintracht Frankfurt reden. Das darf man bei allen positiven Sachen in den letzten Wochen nicht vergessen. Und man hat ja in Augsburg gesehen, die Eintracht hat es noch drin, auch dann mal so ein Spiel zu verlieren. Also ich warne jeden, der zu zuversichtlich nach Stuttgart fährt, inklusive mir. Also ich muss mich da auch ein bisschen bremsen.
Kommen wir nochmal zum VfB. Taifun Korkut drückt schon auf die Euphoriebremse. Ja, 2 Siege in Folge, davor das Unentschieden in Wolfsburg. Also 3 Spiele ohne Niederlage für den neuen Trainer Taifun Korkut. Ja, selbst in Augsburg es geschafft hat, den Angstgegner zu besiegen. Ja, und frag nicht wie. Also sehr effektives Spiel. Mario Gomez mit dem entscheidenden 1:0 für den VfB. Erik Tommy hat das vorbereitet, hat sich auch festgespielt in der Mannschaft von Taifun Korkut. Ja, Martin, was ist jetzt mit Euphorie in Stuttgart? Ist es bei dir jetzt auch schon so weit, dass du sagst, so, oh, ja, das mit dem Klassenerhalt, das machen wir jetzt dann doch schneller fest vielleicht?
Nee, um Gottes Willen. Also da bin ich definitiv bei Korkut und da ist der auch gerade eine sehr positive Ausnahme. Es ist ja bei uns rund um den VfB alles gerade etwas chaotisch, durcheinander immer noch. Und Interviews von Reschke und Dietrich, die in Großteilen von der Fanszene, wo du denkst, haltet doch bitte einfach eure Klappe und greift nicht zum Mikrofon. Und der Einzige, der da wirklich positiv, für mich positiv hervorsticht, ist eben Korkut, der sagt, Leute, es ist noch gar nichts erreicht. Wir haben genau gerade jetzt 2-mal gewonnen, 1-mal unentschieden. Und das ist noch ein ganz, ganz langer Weg zu gehen. Deswegen sehr positiv für mich gerade, also seine Ausstrahlung da.
Der Michael Resch gefordert, dass jetzt auch der kritische Teil der VfB-Fans langsam anfängt zu überlegen, ob man nicht mal wieder dem Ganzen eine Chance gibt und die Mannschaft unterstützt.
Liebe Zeit. Also sorry, wenn ich da reingehe, aber ich glaube, Reschke hätte es gut getan, wenn er seine Rolle, die er jahrelang hatte, behalten hätte und seine gute Arbeit in der zweiten Reihe fortsetzt. Grüße.
Ja. Unterschreibe ich sofort.
Ja, was macht das mit dir? Du bist ja auch, ich würde sagen, Teil dieser kritischen Fans.
Genau, ich bin weiterhin dieser ahnungslose Vollidiot, der eine exklusive Meinung hat. Also es ist brutal, dich nach 3 Spielen hinzustellen. Ja, und wer die jüngere Geschichte vom VfB anguckt, wir brauchen nur vor 2 Jahren gucken, da standen wir ein Punkt besser da, ein Platz besser zum gleichen Zeitpunkt. Und dann gab es diese grandiose Negativserie und wir sind am Ende abgestiegen. Und jetzt schon quasi zu sagen, hey Leute, wir haben alles wieder im Griff, das läuft alles wieder. Es ist einfach Wahnsinn, dich da hinzustellen und zu sagen, und außerdem, ich habe es ja besser gewusst und jetzt kommen wir aus eurer Schmollecke raus. Das kannst du machen, wenn der Abstieg wirklich vermieden ist, wenn du deine 40 Punkte hast, dann kannst du dich hinstellen und einen auf dicken Maxe machen, aber jetzt doch bitte noch nicht.
Dann geht's jetzt gegen Eintracht Frankfurt, eine Mannschaft, die in dieser Saison viele bis alle in ihrer Art und Weise, in ihrer Klasse völlig überrascht und auf Platz 3 steht. Die kommen nach Stuttgart und Stuttgart ist eine heimstarke Mannschaft. Ihr kommt mit einer breiten Brust aus 3 sieglosen Spielen. Ja, wie sieht's denn aus mit deinem Gefühl vor diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt?
Also vor Frankfurt musst du wirklich aktuell den Hut ziehen, letztendlich auch vor Freddy Bobic, auch wenn es mir das gerade echt wehtut. Aber die machen eine gute Sache, die spielen eine gute Saison und es wird natürlich nach Augsburg das nächste richtig schwere Spiel, wobei ich Eintracht jetzt nochmal deutlich über Augsburg ansiedeln würde, einfach von von dem, wie ihr Lauf jetzt in den letzten Wochen war, wie gut sie gekickt haben am Montag, das ist gefühlt nochmal eine andere Herausforderung, als gegen Augsburg zu bestehen, was auch schon sehr schwer war für unsere Verhältnisse.
Wird Daniel Ginczek durch Mario Gomez ein besserer Stürmer?
Manchmal habe ich das Gefühl, stehen die beiden sich so ein bisschen noch im Weg. Mhm. Also es funktioniert, aber manchmal prallen da schon noch so ein bisschen Egos aufeinander, habe ich das Gefühl. Also die Kombination mit Ginczek und Terodde, habe ich gefühlt, da waren die Egos nicht ganz so groß. Es funktioniert großteils, aber manchmal hast du auch das Gefühl, da wird der eine Ball vielleicht doch nicht abgespielt. Also sie profitieren auf jeden Fall voneinander, weil sie sind sich zwar ähnlich, aber eben nicht gleich. Ob das auf Dauer gut geht, ich bin mir echt noch ein bisschen unsicher. Es gab immer mal wieder so, auch in den letzten Spielen, dann eine Situation, wo du gedacht hast, ganz perfekt ist es nicht. Und wie gesagt, zwei größere Stürmer-Egos aufeinander. Ich bin echt gespannt, ob das eine langfristige Lösung da vorne drin wird.
In der Hinrunde haben viele über Chadrock Akolo gesprochen. War eine richtige Entdeckung. Aktuell scheint er ein bisschen hintenüber zu fallen bei Taifun Korkut. Ist das auch dein Eindruck?
Definitiv, er wurde gerade vorhin in der Pressekonferenz, wurde Korkut eben auf Akolo angesprochen und er hat in der Hinrunde am Ende ja auch nicht mehr, hat es auch für ihn nicht mehr ganz so gut geklappt, aber da lief es ja mit der ganzen Mannschaft nicht mehr so gut, deswegen kann man da nur einen bedingten Vorwurf machen. Und ja, man hat definitiv das Gefühl, dass er jetzt nicht irgendwo, genauso wie Donis, dass die gerade nicht so hoch im Kurs bei Korkut stehen, was ein bisschen schade ist, weil sie gerade dieses Thema Außen oder so ist bei uns einfach eine Schwachstelle und dass die beiden dann nicht mal groß eine Alternative sind, eigentlich gar keine Minuten groß machen. Donis hat in Wolfsburg gespielt, aber ist ein bisschen schade, weil ich denke, die könnten da schon nochmal die ein oder andere Offensivaktion mit vorne reinbringen.
Gut, Basti, dann kommen wir nochmal auf Eintracht Frankfurt zu sprechen, auf das Personal. Wir haben es gesagt, Boateng ist gesperrt mit der 5. gelben Karte. Und auch sonst, wie sieht es zum Beispiel mit Marius Wolf aus? Der wurde ja angeschlagen, ausgewechselt gegen Leipzig. Und auch sonst, gibt es Wechsel, die du persönlich anstreben würdest? Oder wo du glaubst, Niko Kovac wird das und das gegen Stuttgart verändern?
Ja, eben, wir hatten bei uns in der Sendung am Dienstag auch angesprochen, dass eventuell Wolf jetzt nicht nur wegen der Verletzung, sondern weil er jetzt auch die ganze Zeit durchgezockt hat und echt auf einem hohen Niveau, dass man ihm wahrscheinlich mal eine Pause geben könnte. Und für ihn Gacinovic wieder in die Startelf kommen würde. Und ja, und dann müssen wir den Prince ersetzen, dann würde ich mit Mascarella setzen. Ansonsten, ja, würde ich gar nicht viel verändern, auch wenn ich persönlich vielleicht... ich würde vielleicht Fallett rausnehmen und dafür Seber wieder zurück in die Dreierkette ziehen, dass wir da vielleicht sogar Fabian noch auch eine Chance geben können. Aber ansonsten würde ich gar nicht viel ändern, zumindest von der Spielweise her wie gegen Leipzig, weil wenn ich beim VfB jetzt mit meinem Halbwissen eine Schwäche ausgemacht habe, dann sind das eventuell die Außenverteidiger, wo Rebic und Gacinovic, wenn die auf den Flügel spielen können, zumindest Rebic in seiner aktuellen Form, glaube ich, momentan sowieso jeden Außenverteidiger in der Liga vor große Probleme stellen kann. Das könnte ein Mittel sein, dass man über schnelle Außen in Stuttgart kommt und was dann eigentlich aber auch wieder für Wolf sprechen würde. Deswegen ist es schwierig, aber ja, ich bin sowieso glücklich. Ich habe das auch, glaube ich, jetzt hier schon 100 Mal bei euch gesagt, dass endlich mal ein breiter Kader in Frankfurt ist und ich eben keinen Schweißausbrüche mehr kriegen muss, auch nur ein einziger Spieler verletzt, weil wir haben auch teilweise Leute auf der Bank, die dann sofort da sind. Das haben wir, wie gesagt, gesehen mit Russ und Fallett und auch Gelson und Fernandes, wenn im defensiven Mittelfeld Bedarf ist. Wir haben noch einen Williams in der Hinterhand, einen Barkok, Stendera, er kommt momentan nicht mal mehr in den Kader, Fabian wird immer fitter, also zumindest punktuell können wir die Ausfälle sehr gut kompensieren. Ich klopfe hier virtuell auf Holz, dass nicht noch mehr dazukommt. Grüße.
Beim VfB Stuttgart, Martin, könnte man eigentlich sagen, never change a winning team.
Das wird vermutlich auch der Fall sein. Ich glaube nicht, dass er groß umbauen wird. Es sind auch alle fit, es ist keiner angeschlagen, keiner verletzt. Also ich sehe nicht, dass da groß irgendwas durchgewechselt wird. Die Frage ist auch, ob sie wieder in der Konstellation spielen, wie sie es in Augsburg gemacht haben. Mit Bartstuber auf der für ihn ungewohnten Position wurde Korkut heute darauf angesprochen, hat er gesagt, ja, mal schauen oder mal auch nicht schauen. Also quasi kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber vom Personal denke ich, dass ziemlich die gleichen wieder spielen werden. Aogo wird, denke ich, nicht direkt wieder reinrücken. Beck dürfte relativ gesetzt sein, weil wir einfach keine Alternativen haben. Und der Rest, ja, steht eigentlich. Ich denke auch, da wird nicht groß irgendwas passieren.
Okay, dann geht's jetzt ans Tippen. Ihr zu Hause seid eingeladen mitzumachen auf meinsportradio.de/tippspiel. Gewinnt auch in diesem Spieltag wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports. Und Basti, du darfst den ersten Tipp setzen.
Ich bleibe bei meinem Tipp aus meinem Podcast, Tipp 1-1.
Okay, Martin?
Dem schließe ich mich sehr gerne an, weil die letzten Male hat super funktioniert, dass ich unentschieden getippt habe und wir gewonnen haben.
Hier noch ein zweiter. Der VfB Stuttgart gewinnt mit 2-1. Das heißt aber nicht, Basti. Ich habe jetzt getippt. Aber wenn ich gegen die Eintracht tippe, dann gewinnt ihr. Das ist das Ironische. Ja? Also von daher, mal schauen.
Das werde ich beobachten.
Ja, mach das mal. Vielen Dank an Martin vom Brustring Talk und an Basti Red vom Eintracht Podcast zur Vorschau auf den VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Und machen in einer kurzen Pause weiter mit dem Spiel Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Bleibt dran.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten. Umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Bayer 04 Leverkusen empfängt den FC Schalke 04 am 24. Bundesligaspieltag in der ersten Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Kevin Scheuren und ihr hört das Bully-Special auf meinsportradio.de, die einzig wahre Vorschau auf den anstehenden Bundesligaspieltag. Und ich begrüße zwei Gäste in der Leitung, mit denen ich über dieses Spiel sprechen möchte. Für Bayer 04 Leverkusen, Jo Bonfert. Hallo Jo.
Servus Kevin, grüß dich.
Und für den FC Schalke 04, den Social Media Manager der Bass 04 App. Dort bekommt ihr minutiös alle Informationen rund um den FC Schalke 04 auf euer Smartphone. Raphael Wieswick ist da. Hallo Raphael.
Glück auf in die Runde.
Ja, mit wem fangen wir mal an? Heute fangen wir mit Leverkusen an. Jo, wir fangen mit Leverkusen an. Und was war das letzte Woche eigentlich für ein Spiel beim HSV? Es wurde ja das erneut eklige Spiel, was man irgendwie gewohnt ist, obwohl Julian Brandt sagt, es war gar nicht so schlimm wie die letzten Jahre. Das stimmt zwar, aber trotzdem musste man ordentlich dagegen halten. Aber am Ende muss man sagen, 2-1 Sieg, sehr seriös, sehr professionell. Und auch wenn der HSV zwar eine Druckphase hatte gegen Ende des Spiels nochmal, hatte ich persönlich nicht das Gefühl, dass der HSV an diesem Spieltag noch irgendwas reißen würde.
Sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders, okay. Weil wir in den letzten Jahren, oder ich sag's mal anders, es war so ein klassisches Spiel, was wir dann wieder so ab der 60., 70. Minute irgendwie so, wieder, wo uns hat so gedroht, dass wir dieses Spiel wieder aus der Hand geben. Und das hatten, wir kennen das ja aus den letzten Jahren. Es war so ein klassisches Spiel, was wir so in den letzten Jahren eigentlich immer gerne dann auch mal so diese Führung aus der Hand gegeben hätten haben. Und ja, es war wieder kurz davor, sagen wir es mal so. Also hätte dieses Spiel dann noch 10 Minuten länger gedauert. Hätte da ganz, ganz schnell auch ein 2-2 hätte rauskommen können, weißt du?
Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist das, glaube ich, auch die große Stärke von Bayer Leverkusen in diesem Jahr, dass man diese Spiele eben nicht verliert. Die Spiele, die man unter Roger Schmidt mit Sicherheit noch irgendwie abgegeben hätte, schafft man jetzt über die Zeit zu bringen und stabil zu stehen. Hat am Ende ja auch noch Baumgartlinger für Havertz dann reingebracht, um noch mehr defensive Stabilität reinzubekommen. Mhm. Die Sechserposition, das ist natürlich eine ganz wichtige Position in Leverkusen. Und da haben wir ja ein richtiges Überangebot eigentlich an Spielern. Und in Hamburg waren das Chor und Arangis, haben mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen in Hamburg. Mit Arangis steht und fällt das Ganze nämlich auch ein bisschen, finde ich. Denn wenn er einen guten Tag hat, dann hilft er Leverkusen extrem weiter. Und wenn er einen schlechten Tag hat, dann geht einfach zu viel durchs Zentrum durch. Was ist eigentlich deine Wunsch-Sechser-Besetzung?
Meine Wunsch-Sechser-Besetzung ist eigentlich genau die, weil ich Arangis eigentlich für offensiv stark halte. Er ist jetzt nicht die Defensivgranate, sagen wir es mal so. Deswegen gebe ich dir auch recht mit dem, was du gerade gesagt hast, dass wenn er einen guten Tag hat, dann schaut das richtig gut aus. Aber wenn er einen schlechten hat, dann ist das nach hinten sehr durchlässig. Nichtsdestotrotz glaube ich, er ist maßgeblich für unser Spielaufbau verantwortlich und der Trainer sieht ihn da auch. Deswegen ist er ja auch regelmäßig gesetzt. Ich würde viel lieber darüber diskutieren, ob man einen Chor oder einen Baumgartlinger spielen. Das meiner Meinung nach ist so ein Chor ja so ein bisschen der härtere Typ von beiden. Macht auch zumindest auf mich so den Eindruck. Und das habe ich eigentlich ganz gerne und deswegen würde ich so einem Chor, wenn der fit ist, immer einen Baumgartlinger bevorzugen. Der Trainer sieht das natürlich ein bisschen anders. Er hat da, denke ich mal, eher so ja, die Vorliebe eines Baumgartlingers. Der hat natürlich auch seine Vorzüge, wobei, wie gesagt, ich sehe so einen Chor gerade in einem Zweikampfverhalten, der ist da viel aggressiver, viel energischer. Und jetzt, um auf das Spiel am Sonntag zu sprechen zu kommen, ich glaube, das wird auch genau das sein, was wir brauchen. So eine Mentalität, die eben ein Chor hat mit, ja, der ist sich einfach nicht zu schade, da auch mal von der Seite aus reinzugrätschen, weißt du?
Mentalität könnte ein ganz wichtiges Stichwort werden. Mentalität, Raphael, hat auch der FC Schalke 04 gezeigt beim 2:1 gegen die TSG Hoffenheim, auch wenn es ja auch da durch den späten Anschlusstreffer der Hoffenheimer nochmal ja zwangsläufig spannend wurde, ja, weil einfach dann auch nochmal Energie reinkommt, auch ins Stadion. Aber trotzdem habe ich auch da das Gefühl, Schalke war zielstrebig, Schalke war effektiv und hat am Ende verdient gewonnen.
Ja, ich finde mich zumindest in vielen Punkten auch wieder, die Joe gerade angesprochen hat. Natürlich hätte Hoffenheim auch, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gedauert hätte, vielleicht sogar noch ausgleichen können. Grundsätzlich hat man aber auch da die Problematik der Schalke aus den vergangenen Wochen gesehen. Du hast eine Führung, diesmal sogar eine vermeintlich beruhigende 2-Tore-Führung und nicht wie so häufig ein 1:0. Wir kennen es ja auch noch aus der Hinrunde zwischen Schalke und Leverkusen. Da war ja auch eine Schalke. Führte da Schalke eigentlich 1:0, frage ich mich gerade.
Ja, ja. Und dann hat Bailey ausgeglichen. Doch.
Genau, das war ja eines von, ich glaube, dann insgesamt 6 Beispielen in dieser Saison. Diesmal führte Schalke sogar 2:0. Du hast eigentlich gedacht, alles im Griff. Und Schalke hatte dann sogar die Chance auf das 3:0. Haben sie mal wieder nicht getan. Und dann wurde es hinten raus spannend. Aber grundsätzlich sieht man doch wieder Ansätze, die man in der Hinrunde häufiger gesehen hat, dass Schalke gerade in der Schlussphase auch durchaus nochmal hier und da zulegen kann. Und das stimmt mich vielleicht so ein bisschen optimistisch dann auch für Leverkusen, wenn ich höre, dass die Leverkusen also in der letzten halben Stunde auch schon mal ganz gerne ein bisschen nachlassen.
Ja, dann kann es ja ein spannendes Spiel werden, gerade dann in der letzten halben Stunde, wenn das so weitergeht. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Wir haben damals, also ich finde immer Leverkusen gegen Schalke, das sind immer richtungsweisende Spiele. Da wird immer auch einiges nicht entschieden, aber es könnte eine Tendenz dahin geben, wo es am Ende hingeht. Sollte Leverkusen jetzt gewinnen, Raphael, dann ist man 39, 40, 41, 4 Punkte vor oder hinter Leverkusen in diesem Fall. Das wäre natürlich kein allzu kleines Brett, es wäre halt ein kleines Brett, aber kein allzu großes Brett, so muss es richtig heißen. Wie wichtig wäre also ein Punkterfolg des FC Schalke 04 in Leverkusen am Sonntag?
Also ich glaube, dass ein Punkt insofern wichtig ist fürs Gefühl, nicht einfach nur aufgrund der insgesamten Punktzahl, dann du hast es angesprochen, 4 Punkte bei einer Niederlage. Ich habe es in den vergangenen Wochen und Monaten einfach zu häufig gesehen, wie oft die Plätze da getauscht wurden innerhalb von 2-3 Spieltagen unter den ersten 6 im ersten Drittel, wenn wir jetzt mal die Bayern ausklammern. Das hat sich jetzt ein bisschen nach hinten abgespaltet zu Platz 7 und den folgenden Plätzen. Aber ich glaube, selbst eine Schalke-Niederlage in Leverkusen am Sonntag wäre noch keine endgültige Entscheidung, was den Kampf um die Champions League-Plätze angeht. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, die Schalker hätten dann schon Spiele wie gegen Bayern, gegen Leverkusen, gegen Hoffenheim alle schon hinter sich. Und gut, einfacheres Restprogramm können wir, glaube ich, nicht sagen. Weil dann kannst du genauso auch sagen, ja, dann kommen auch noch die ganzen Abstiegskandidaten. Aber das Auftaktprogramm war ja auch schon dann in der Hinrunde, weil es ja nun mal dasselbe ist, alles andere als einfach. Und ich glaube, dass auch danach Schalke nach wie vor noch die Möglichkeiten hätte, diese 4 Punkte auch wieder aufzuholen.
Jo, das letzte Heimspiel hat Leverkusen mit 0:2 verloren gegen Hertha BSC. Das war eine sehr schwache Leistung. Aber gerade diese Heimstärke und dass man zu Hause die Punkte größtenteils behalten hat, ist auch eine der großen Stärken von Bayern 04 Leverkusen diese Saison. Ich denke, auch dahingehend ist es ganz wichtig, dass man dieses Heimspiel gegen Schalke 04 annimmt und möglichst siegreich bestreitet, ne?
Ja, allein schon wegen der, gerade ihr habt ja jetzt gerade auch schon über die Tabellenkonstellation gesprochen, wie wichtig dieses Spiel ist. Das ist ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Und wenn ich mal mal über den Themen, ja, wir sind heimstark, aber da kommt halt Schalke und Schalke wird mit, sagen wir mal jetzt knapp über den Daumen gepeilt, 10.000 Fans ankommen und das ist nicht einfach. Da wird so ein Heimspiel ganz schnell zu einem Auswärtsspiel. Das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Es ist, wie gesagt, nicht einfach gegen Schalke, auch zu Hause nicht einfach gegen Schalke zu spielen. Aber ich gucke jetzt auch einfach mal über den Tellerrand hinaus. Wir haben da, wir stehen da auch mit Schalke zusammen in direkter Konkurrenz mit Dortmund, Frankfurt und Leipzig. Diese drei Vereine, die haben neben dem Spiel, was wir miteinander auszutragen haben, vermeintlich leichten Spieltag. Wenn ich sehe, dass Dortmund gegen Augsburg spielen wird, wenn ich sehe, dass Frankfurt in Stuttgart spielt, wenn ich sehe, dass Leipzig in Köln, gegen Köln spielt, dass zu diesem Sechs-Punkte-Spiel kommt eben noch hinzu, dass diese drei Mannschaften, die in der direkten Konkurrenz zu uns stehen, höchstwahrscheinlich alle zumindest einen Punkt einfahren werden. Und deswegen, es werden nicht, wir haben jetzt, glaube ich, noch 10 Spieltage. Ja, die Punkte werden weniger, die zu vergeben sind.
Das stimmt.
So. Wo ist das Phrasenschwein?
Hab's grad nicht da.
Also zu diesem Sprichwort Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, wenn wir das mal umdrehen würden und wir gehen jetzt mal davon aus, Schalke würde am Sonntag in Leverkusen gewinnen, dann ändert sich ja eigentlich für beide nicht viel, weil die beiden Teams wären dann nach wie vor noch ganz eng beieinander und ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Schalke spielt am 34. Spieltag gegen Frankfurt und da geht's dann um Platz 4.
Ja, das wäre auch das, wo ich jetzt sagen würde. Da sehe ich durchaus diesen Kampf zwischen Leverkusen und Schalke am Ende um Platz 4, weil für mich am Ende Dortmund und Leipzig auf den Plätzen 2 und 3 stehen werden. Das ist so mein Grundgedanke eigentlich.
Ich bin mir bei Leipzig noch unsicher, um das abzukürzen. Ich bin mir bei Leipzig da unsicher, ob die das jetzt halt noch über die letzten Spieltage so aufrechterhalten können, weil die sind auch platt.
Ja, sehe ich ähnlich. Ja, mal abwarten. Personell, wie sieht's denn da beim FC Schalke 04 aus, Raphael?
Ja, es gab unter der Woche ein paar Fragezeichen. Am Donnerstag war trainingsfrei. Am Dienstag haben Konoplyanka, Embolo, Fährmann und Goretzka nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Konoplyanka war noch nicht wieder richtig bei 100%. Der lag letzte Woche komplett richtig mit Magen-Darm flach. Hat aber Mittwoch am Mannschaftstraining wieder teilgenommen, genauso wie Ralf Fährmann und Breel Embolo. Goretzka hat nur 30 Minuten trainiert. Angeblich, so hieß es nachher vom Verein, war das alles geplant von vornherein. Es war also kein Trainingsabbruch. Jetzt am Donnerstag ist trainingsfrei gewesen, deswegen muss man abwarten, wie es Freitag laufen wird. Da wird das Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. Ich glaube, dass Goretzka fit sein wird oder mindestens im Kader steht und dass dann grundsätzlich derselbe Kader zur Verfügung stehen wird gegen Leverkusen wie schon gegen Hoffenheim. Das heißt, für Weston McKennie vermute ich mal, kommt das Spiel noch ein bisschen zu früh. Auch Baba wird wahrscheinlich noch keine Alternative sein. Aber groß ändert sich da nichts, außer natürlich, dass Max Meyer wieder zurückkehrt. Der war ja gegen Hoffenheim gelb gesperrt und das erwähne ich natürlich auch deswegen, weil Kevin ja ein riesiger Meyer-Fan ist.
Ja, genau, das bleibt ja auch, der Kevin. Ne? Jo, bei Leverkusen, Wendell ist noch fraglich, wissen wir jetzt nicht, ob er spielen kann. Tah sollte nach Grippe wieder einsatzfähig sein, wird dann, denke ich, auch wieder in Innenverteidigung reinrutschen. Ja, und sonst... wünschst du dir mal einen Wechsel, sagen wir mal Bellarabi von Anfang an vielleicht?
Ja, für wen soll Bellarabi
von Anfang an
spielen? Für Brand unbedingt.
Ja.
aber ich glaube, Brand ist gesetzt. Das ist einfach so. Also wenn, dann rutscht dann Havertz wieder raus und dann darf ein Bellarabi wieder spielen. Ich denke mal, das ist eher wahrscheinlich. Wenn dann Wendell nicht wieder fit wird, kann ja zum Beispiel ein Henrichs wieder hinten links spielen. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Ist zwar nicht seine Position, aber gegen den HSV hat er da den Wendell für die paar Minütchen dann ziemlich gut ersetzt, finde ich. Ich bin pro Bellarabi immer schon gewesen und auch weiterhin, weil ich glaube, der braucht seine Spiele, um immer weiter auch wieder in Form zu kommen. Und wenn möglich eben auch von Anfang an. Du weißt auch, ich bin nicht unbedingt so der Brand-Fan, und weil mir da einfach die Leidenschaft irgendwie bei dem Kerl irgendwie so ein bisschen fehlt, beziehungsweise die Körpersprache im Spiel. Und die hatten Bellarabi, finde ich, mehr als ein Brand. Deswegen, also wünschen würde ich mir natürlich, dass ein Brand mal auf der Bank Platz nimmt und ein Bellarabi von Anfang an da mal wieder ran darf. Ich glaube aber, dass eher Havertz da weichen muss, wenn Bellarabi die Chance kriegen sollte. weil ich glaube, auch da wird der Trainer tatsächlich Havertz und Brandt wieder spielen lassen.
Okay, dann wollen wir das Ganze mal tippen. Leverkusen empfängt Schalke, ihr zu Hause dürft und sollt mittippen auf meinsportradio.de/tippspiel. Gibt es eine Ausgabe 11 Freunde und No-Sports für den Tagessieger oder die Tagessiegerin zu gewinnen. Und Raphael, was glaubst du, wie geht's aus?
Also ich hoffe sehr, dass wir irgendwie Leon Bailey in den Griff kriegen. Das wird sonst eine echt schwere Nummer. Ich glaube außerdem, dass Leverkusen nach der, ihr habt selber angesprochen, schwachen Heimleistung gegen Hertha BSC wieder was gut machen will. Sie haben das spielerische Potenzial und deswegen wird es echt ein ganz, ganz dickes Brett, das der S04 da bohren muss. Ich hoffe trotzdem auf ein 1:1.
Okay, Jo.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also wie gesagt, wir müssen da ein bisschen wieder was gut machen vor heimischer Kulisse. Ich glaube, das wird ein mehr oder weniger torreiches Spiel. Ich tippe auf ein 3:2 für Leverkusen.
Das ist wie immer das wichtigste Spiel des Jahres für mich gegen Schalke. Und deswegen gewinnt Leverkusen dieses wichtigste Spiel des Jahres auch mit 3:1. Ja, ein Sieg gegen Schalke ist nun mal Pflicht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Jo Bonfort für Bayer Leverkusen und bei Raphael Wiesweg, dem Social Media Manager der Buzz 04 App für den FC Schalke 04. Und wir kommen gleich nach einer kurzen Pause zur nächsten Partie. Die heißt dann TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg hier im Bully Special auf meinsportradio.de.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück im Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Vorschau auf den 24. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga, an dem die TSG Hoffenheim den SC Freiburg empfängt. Und wir begrüßen zumindest schon mal einen Gast in der Leitung. Und ich freue mich sehr, dass er mal wieder hier im Bully Special reinschneit. Es ist Sven Metzger vom Füchsle Talk für den SC Freiburg. Hallo Sven.
Hallo Kevin, schönen guten Tag.
Ja, letzte Woche 1:0 Sieg gegen Werder Bremen. Und wer außer Nils Petersen soll für den Sieg der Freiburger sorgen? Es war sein 50. Bundesligator, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Also er hat es im Interview gesagt, dass er damals sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat und sich einfach nur gefreut hat, mal in der Bundesliga zu treffen. Jetzt sind es 50 Tore. Ja, und es ist einfach, die Lebensversicherung des SC Freiburg geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber es ist schon ein essentieller Teil des Erfolgs des SCF, ne?
Ja, also absolut, zumal man ja einfach mal sehen muss, Petersen würde ja auf der Bank sitzen, wenn Niederlechner fit wäre. Ja. Also da wäre Petersen sozusagen zweiter Mann und beim SC sind mit Mike Franz und Florian Niederlechner zwei zentrale Säulen einfach rausgebrochen durch ganz langwierige Verletzungen. Bei Niederlechner ist ja noch nicht mal klar, ob er die Saison nochmal spielen kann. Es gibt Bilder auf Instagram mit ihm auf dem Laufband. Und dann Nils Petersen als in Anführungszeichen Ersatz zu haben, das ist unglaublich wichtig und wertvoll und auch in seinem ganzen Auftreten und wie er für die Mannschaft arbeitet. Also man muss ja auch mal sagen, er schießt ja nicht nur Tore, sondern wenn du dir anguckst, was er da für ein Pressingverhalten an den Tag legt, so als erste Spitze da vorne, wow, das ist einfach nur beeindruckend. Und dass da einer mit 28 diesen Schritt geht und sich einfach fußballerisch unglaublich weiterentwickelt, toller Typ war er schon immer. Hat ja auch damals der Wechsel zum SC gezeigt, wo er bereit war, mit in die zweite Liga zu gehen. Super.
Wie ist denn das eigentlich als Freiburg-Fan in Sachen Nationalmannschaft bei ihm? Also es ist wahrscheinlich immer ein zweischneidiges Schwert, ne? Einerseits, wenn der Nationalmannschaft spielt und er da gut spielt, dann bringt das natürlich wieder andere Vereine irgendwie aufs Programm.
Machen wir es kurz. Petersen muss, also Hashtag Nils zur WM, wird jetzt eine Kampagne laufen, kein Zweifel. Das werden wir jetzt angehen vom Füchsle Talk. Das wird kommen. Nein. Also sorry, ich weiß nicht, wenn ich mir angucke, wer da sonst noch in der Verlosung ist, wie wenig Ulreich zeigen muss, um nominiert zu werden. Und wenn ich dann sehe, wie lange Petersen schon auf dem Niveau performt und sicher trifft und da ein Riesentyp einfach auch ist, keine Frage, ab nach Russland mit ihm.
Ja, bin ich voll bei dir. Also Nils zur WM, hast gesagt, ne? Ist der offizielle Hashtag
dieser WM, nehmen wir.
Genau, das ist der Aktionshashtag. Nutzt ihn auch alle, ja, mit dem Hashtag Bully Special und hört auf jeden Fall auch fleißig in den Füchsle-Talk rein, den ihr auch bei iTunes gerne mit 5 Sternen bewerten sollt. Amir Abraschi, das ist mal ein Spieler, bei dem ich gerne mit dir sprechen möchte.
Gerne doch.
Bereits gegen Bayer Leverkusen hätte ich ihn vom Platz geschmissen irgendwann. Und beim letzten Spiel gegen Bremen hat er auch mehr oder weniger Glück gehabt. Er steht allerdings auch für ja den soliden Sechser, der in der Lage ist, auch mal ein Spiel aufzuräumen und für eine Aktion zu sorgen, um auch mal aufzuwecken, was immer an der Grenze des Erlaubten sozusagen ist. Welche Rolle hat Amir Abraschi für Christian Streich und wie hast du diese Aktion gesehen letzte Woche auch erneut von ihm?
Also ich hab's Einzelspiel gesehen am Samstag. Wenn du das Einzelspiel gesehen hast, dann ist dir erstmal klar nicht klar geworden, was da außenrum so passiert, weil die Diskussion, dass er vom Platz muss, ist anscheinend in der Konferenz massiv geführt worden und von Markus Merk. In der Szene hat den Fuß oben, aber er rauscht da beileibe nicht mit voller Geschwindigkeit rein, ja. Bremst runter. Für mich war das eine gelbe Karte und dass da so eine Nummer draus gemacht wurde, konnte ich, wenn du es im Originalbild siehst, erstmal nicht nachvollziehen. Also okay. Ich habe auch in der Szene keinen Gedanken gehabt, oder hat er Glück gehabt oder was, sondern es war eine Karte und damit fertig. Schiedsrichter stand auch 2 Meter nebendran. Für mich war das damit erledigt. Aber Amir Abraschi ist ein Spieler, der sich an der Grenze bewegt, immer wieder, der eine unglaubliche, ja, also ich will es nicht Aggressive Leader nennen, ich mag den Begriff nicht, aber der einfach viele Zweikämpfe führt, der unglaubliche Wege geht für die Mannschaft, der da eine ganz zentrale Rolle hat, wenn er auf dem Platz ist, die es in der Form beim SC, glaube ich, nicht gibt. Also du hast im defensiven Mittelfeld ansonsten eher gute Fußballer, die auch viel Räume zu machen und technisch gut sind. Aber, Entschuldigung, jetzt mal den Begriff, so eine Kampfsau, so eine kleine da zu haben, das ist verdammt viel wert. Und da hat er einfach eine Rolle, die sind im Kader ansonsten vom SC in der Form nicht gibt, die andere Spiele anders auffangen, aber die er schon nochmal besonders prägt und auch besonders lebt. Und da hat er eine ganz wichtige Funktion, wenn er spielt. Er ist ja nicht gesetzt. Also das ist ja immer so ein Wechselspiel, ob er kommt oder nicht. Aber wenn er spielt, hat er eine sehr, sehr wichtige Funktion. Streich hat ihn mal gelobt. Es gab in der Vorrunde das Spiel, wo Rave nach Videobeweis gegen Dortmund vom Platz musste. Da hat Streich Abraschi explizit gelobt für die Wege, die er ging, ohne dass jemals die Aussicht war, den Ball zu bekommen. Also, dass er trotzdem immer diesen Weg gegangen ist und nie vom Kopf her gedacht hat, ich bekomme den Ball eh nicht und mache deshalb den Schritt nicht, sondern Abraschi ist einfach so ein Typ, den du als Trainer, glaube ich, gerne in der Mannschaft hast und auch mal das Risiko nimmst, dass er eben auch mal mit Rot runtergehen kann, weil eine Aktion dann über die Grenze geht. Aber der dir immer 100% einfach abliefert und auch 100% in die Mannschaft reingibt und für die Mannschaft gibt und auch immer dieses Extra gibt, auch ohne Aussicht, dass er individuell glänzt oder gelobt wird. Okay. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Pfund, mit dem er wuchern kann beim SC.
Ah, ist aber gut, dass ich das mal von jemandem höre, der da auch mit drin steckt oder nah dran ist. Und deswegen, vielen Dank dafür, Sven. Die TSG Hoffenheim ist euer Gegner. Leider heute kein Gast für die TSG da. Schöne Grüße an Marco Repanti an dieser Stelle. Er musste kurzfristig leider absagen. Wie siehst du die TSG aktuell? Letzte Woche 1-2 Niederlage beim FC Schalke 04. Einfach zu spät wieder zurück ins Spiel gekommen. Ja, Kramaric erst nach 78. Minute mit dem Anschlusstreffer. Wäre der vielleicht ein bisschen früher gefallen und hätte man diesen Schwung am Ende ein bisschen konsequenter genutzt, ja, dann wäre was drin gewesen. Aber hätte, wäre, wenn. Fußball ist kein Spiel des Konjunktivs. Es bleibt festzuhalten. Die TSG ist auf Platz 9 mit 31 Punkten. Das ist für meine Begriffe, für das, was die TSG sich vorgenommen hat, glaube ich, zu wenig. Und auch für viele TSG-Fans, wie auch ja Marco Repanti. Trotzdem ist ja noch alles möglich. Es ist ja alles sehr eng. Wie ist so deine Einschätzung zur TSG aktuell?
Es ist so ein Schneckenrennen um Platz 2, hat man das Gefühl. Und ja. wer sich bewegt, verliert und muss in die Champions League, kann man fast einen Eindruck haben. Ja. Ja, Hoffenheim ist insgesamt sehr komisch. Also sie haben letztes Jahr einfach ein überragendes Jahr gehabt, sehr, sehr gute Mannschaft, sehr stabil. Jetzt haben sie natürlich zu der Saison mit Süle, Rudi und dann in der Winterpause auch noch Sandro Wagner eigentlich so die Pfeiler rausgerissen aus dem Team. Also vor allem Rudi scheint ja, Hoffenheim ist so ein Team, muss ich ehrlich gestehen, das geht jetzt emotional ungefähr so an mich wie VfL Wolfsburg oder so, die schaue ich irgendwie nie, außer meiner Zusammenfassung. Und da ist schon einiges weggebrochen einfach, was für mich auch so die Frage ist, wo wollen die eigentlich hin? Finden die es cool, so Platz 6 bis 12 mitzuspielen? War Champions League jetzt irgendwie kein Anreiz? Man ist ja in der Quali dann doch relativ böse verhauen worden von Liverpool im Rückspiel. Was ist denn so der Ansatz, mit dem er da unterwegs ist? Oder war das jetzt ein Ausrutscher nach oben letztes Jahr? Also ich sehe da, ich frage mich, was denn ihre Perspektive ist, weil wenn die Perspektive 6 bis 12 ist auf Dauer, dann sind sie halt einfach ein Egalverein und furchtbar langweilig, dann sind sie halt dabei, aber da verbindest du nichts mit. Also das ist so, die sind nicht greifbar, die stehen für nichts, außer immer noch, dass sie eine SAP-Betriebsmannschaft sind, und ansonsten fragst du dich, für was du die eigentlich brauchst.
Ja, das ist tatsächlich eine Meinung, die zulässig ist. Auch, ne? Ist ja klar. Ja, personell sieht es bei der TSG aber wohl so aus, dass Geiger ein bisschen angeschlagen ist. Für den könnte Rupp beginnen. Bin ich gespannt drauf, auf Marc Uth, mal wieder ein Spiel von Anfang an bekommt. Serge Gnabry, natürlich auch immer eine Personale, die du vorne reinstellen kannst. Ja, generell, ich finde es immer schwierig, gegen den SC Freiburg zu spielen. Ja, egal, ob auswärts oder zu Hause. Denn Freiburg macht es dir immer extrem schwer. Da brauchst du auch ein bisschen taktisches Kalkül. Kühl musst vielleicht mal umstellen. Christian Streich dagegen lässt ja auch immer taktisch immer was Neues aufblitzen. Ja. Was ist so dein Gefühl für das Spiel in Hoffenheim, was personell passiert?
Also letztes Jahr war das ein ganz, ganz heißes und taktisch auch wildes Spiel mit Umstellungen während des Spiels von beiden Trainern gegenseitig aufeinander und so. Da ist ganz, ganz viel passiert und es war sehr interessant. Es wurde dann entschieden durch einen absurden Elfmeterpfiff, der mir zwar erzählt wurde, das wäre total regulär und so. Für mich war es keiner, aber egal. Insgesamt erwarte ich ein offenes Spiel, kein besonders schönes Spiel. Also das sind in Hoffenheim sind es immer durchaus sehr intensive Spiele, die nicht besonders, durch Attraktivität glänzen. Hinzukommt für mich momentan so ein ganz merkwürdiges Gefühl, was den SC angeht. Auf mich wirkt die Mannschaft momentan etwas leer. Also will nicht sagen müde oder so, aber so ein Stück weit über der Grenze dessen, was momentan drin war. Also der Auftritt in Hannover war sehr pomadig. Das Heimspiel gegen Bremen, das Beste an dem Spiel ist, man hat es gewonnen. Ansonsten war der fußballerisch in der zweiten Halbzeit ja gar nichts mehr vom SC zu sehen. Das war komplette Verwaltung des Ergebnisses und hat zum Glück aus SC sich hingehauen. Ich erwarte ehrlich gesagt nicht besonders viel. Also es kann sein, dass Rave zurückkommt, der ist wieder im Mannschaftstraining wohl. Das wäre so eine Hoffnung, dass da wieder so eine fußballerische Komponente reinkommt, die im SC momentan einfach fehlt im Spiel. Also sie haben zwar das Tor gemacht, aber es war halt ein Elfmeter. Aus dem Spiel raus war nicht besonders viel los, die letzten zwei Spiele, muss man einfach sagen. Und ich hoffe einfach, dass sich der Trend nicht fortsetzt, sondern dass da so eine kleine Umkehr gelingt, was diese Abwärtstendenz der fußballerischen Qualität angeht. Wie sich das dann taktisch gestalten wird, wird man sehen. Wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Ich denke, es gibt da werden sich beide gegenseitig was einfallen lassen und auch verschiedene Varianten fürs Spiel einfallen lassen. Ich glaube, das wird ganz spannend sein, da werden im Spiel mal drauf zu gucken. Die zwei schätzen sich sehr außenrum. Ich glaube, das wird auf sehr hohem Niveau, zumindest was die Coaching-Leistung angeht, stattfinden.
Dann bin ich gespannt, auf welchem Niveau wir das Ganze jetzt tippen werden, Sven, und laden natürlich unsere Hörer ein, mitzumachen auf meinsportradio.de/tippspiel, denn dort gibt's eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports auch an diesem Spieltag zu gewinnen. Und ich würde jetzt gerne mal deinen Tipp für die Partie Hoffenheim gegen Freiburg hören.
Also ich habe ja das Problem, ich muss ja jede Woche öffentlich tippen bei Spiegel Online als Fanexperte des SC Freiburg. Insofern kann ich hinter den Tipp nicht zurück und ich habe auf einen 2-1 Sieg von Hoffenheim gesetzt.
Ich drehe es um und sage 2-1 für den SC Freiburg. Das ist mein Tipp und eure Tipps natürlich auch gerne bei Twitter mit dem Hashtag Bully Special. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sven Metzger vom Füchsle Talk, dem SCF-Podcast hier auf meinsportradio.de. Jede Woche reinhören, jede Woche dabei sein und natürlich auch bei iTunes abonnieren und rezensieren, genauso wie das Bully Special und andere anderen Sendungen von meinsportradio.de. Und wir machen in einer kurzen Pause weiter mit der nächsten Partie. Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Bleibt dran.
Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr, auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Keep Racing. Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Bruno, Bruno Labbadia. Endlich hören wir diesen Song wieder in der Bundesliga. Ich freue mich sehr. Hier ist Kevin Scheuren, hier das Bulli-Special auf meinsportradio.de und wir kommen zur Partie Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Am 24. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga feiert Bruno Labbadia sein Bundesliga-Comeback und zwar auf der Bank des VfL Wolfsburg. Und was war das nicht für eine chaotische Woche bei den Wölfen? Wir müssen drüber sprechen. Das mache ich am liebsten mit meinem Kollegen vom Wölferadio, Lars Vollmering. Hallo Lars.
Hi Kevin.
Lars, hast du den Song auch schon? Bist du auch schon drin im Fieber, im Bruno-Fieber oder bist du noch zu schockiert von diesem Rücktritt von Martin Schmidt?
Ich hab den Song gar nicht erkannt, jedenfalls nicht, wenn du den gesungen hast.
Ich kenne den noch sehr gut, ne?
Ja, also es war natürlich viel Folklore drumherum und über ja, oder rund um diese spektakuläre Verpflichtung, kann man ja durchaus so sagen. Und ja, es hat ordentlich gerauscht. Ich habe ja auch Anfang der Woche quasi zweimal Facebook Live Sondersendung machen müssen im Wölferadio, weil meine Timeline nicht mehr stillstand und alle fragten, was ist jetzt so, was heißt denn das jetzt und was machen wir denn? Und ja, das war sehr, sehr interessant und ehrlich gesagt, ich bin noch nicht so weit, dass ich das abschließend bewerten kann. Das hängt aber auch so ein bisschen an der Anspannung und dem Spiel in Mainz zusammen und natürlich die Hoffnung, dass die Zeit da reicht, für einen neuen Trainer überhaupt Impulse zu setzen, egal ob das jetzt Bruno Labbadia oder Jesus Christus ist. Ich hoffe jedenfalls darauf, dass es dann Effekte gibt, denn natürlich die Schwierigkeiten oder warum der VfL in entsprechenden Schwierigkeiten auch steckt, natürlich sehr viel damit zu tun, wie sich die Mannschaft präsentiert hat in den letzten Wochen und Monaten. Und da gilt es anzusetzen und Bruno Labbadia tut das. Die ersten Trainingseinheiten sind gestern und auch heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also da packt jemand an und will offensichtlich was bewegen.
Ist Bruno Labbadia denn um den Allersee gejoggt und hat von vielen Fanschen gehört, wie schön es ist, dass er jetzt beim VfL Wolfsburg ist? Hat er wieder seinen typischen Pressekonferenz-Blues gesungen?
Also das die PK, die findet quasi in diesen Minuten statt.
Aber sein
die PK war zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch nicht beendet.
Ah, da müssen wir das rausbekommen. Das müssen wir noch rausbekommen dann, ob er dann auch wieder um den See geht, weil er hat immer so seine Floskeln, er joggt immer um einen See, um den See der Stadt oder den Fluss der Stadt und dort trifft er immer viele Fans des Vereins, die ihm immer wieder sagen, wie schön es ist, dass er jetzt da ist. Ich bin gespannt, ob er es mit dem Allersee auch macht.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, weil die Reaktionen darauf, dass er jetzt Trainer des VfL Wolfsburg ist, die waren ja mit gemischt noch etwas euphemistisch unter beschrieben. Und da bin ich ja, wie gesagt, auch mal sehr gespannt, wie ein Großteil der Fans ihn dann auch aufnehmen wird, weil die Reaktion, und das war ja bemerkenswert, die reichten von, jetzt sind wir ganz sicher abgestiegen, über gib ihm doch mal eine Chance zu, absolut der richtige Mann. Denn wenn einer weiß, wie Abschiedskampf geht, ist es ja Bruno Labbadia.
Ja, man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, was Bruno Labbadia angeht. Ich meine, ich als Leverkusen-Fan weiß um die guten Seiten und auch um die schlechten Seiten von Bruno Labbadia. Ich finde, er ist aber kein schlechter Trainer. Er hat durchaus ein gutes Konzept von Fußball, auch von Offensivfußball. Er will nur irgendwann zu viel von der Mannschaft und verliert sie dann meistens irgendwie. Aber dass er Herz für den Verein hat, für den er gerade unterwegs ist, das möchte ich ihm absolut nicht abreden. Ich glaube auch, dass er genau der richtige Trainer ist, um kurzfristig zumindest schon mal dafür zu sorgen, dass der Verein in der Liga bleibt. Deswegen war mein Tenor eigentlich, als Bruno Labbadia bekannt gegeben worden ist, der VfL Wolfsburg bleibt sicher in der Liga.
Ja, das haben ja ganz viele gesagt und darin sehe ich auch schon wieder eine leichte Gefahr. So als ob wir jetzt den Garant, weil wenn es so wäre, so einfach, ja, dann hätten wir uns ja den garantierten Klassenerhalt schon vorher einkaufen können. So ist es ja nicht gewesen und so ist es ja dann auch tatsächlich auf dem Platz letztendlich nicht. Interessant ist, dass die Bewertungen von außen, wenn ich dann vor allen Dingen auf die ehemaligen Trainerstationen gucke, Stuttgart, Hamburg oder auch jetzt euch in Leverkusen, dass sie da wesentlich positiver sind als tatsächlich dann in Wolfsburg. Und das liegt natürlich, glaube ich, weniger am Trainer Bruno Labbadia als vielmehr an der Person, den ganzen Klischees und Vorurteilen, die da eine Rolle spielen. Und natürlich ist es wichtig, dass jetzt der Trainer erstmal eine Chance bekommt bei uns. Und ich halte da überhaupt nichts von, das schon von vornherein in Schutt und Asche zu reden. Ich habe spaßeshalber schon mal gesagt, selbst wenn bei uns Mourinho auf der Bank und Klopp Co-Trainer wäre und Pep Guardiola sich um die strategische Ausrichtung des Vereins kümmern würde, dann würde, selbst dann wäre, gäbe es wahrscheinlich immer noch Leute, die damit nicht zufrieden wären. Und das ist so ein bisschen auch ein bisschen die Krux, mit der wir so zu kämpfen haben.
Ich muss mal eine Frage stellen, die ja auch aus beruflicher Sicht interessant ist. Du bist ja auch Journalist und es gibt von WDR 2, dem Podcast Bundesliga to go, ja, ebenfalls ein Podcast, der, jetzt mache ich ja im Grunde auch Werbung für die, aber ist mir jetzt auch egal in diesem Fall, denn Sven Pistor ist da der Moderator, du kennst ihn ja auch von WDR 2 und der nimmt sich nicht zurück, wenn er sagt, oh ja, wegen meiner kann der VfL Wolfsburg ruhig absteigen, ich habe mit denen nichts am Hut und die nerven mich irgendwie auch. Wie findest du das, wenn ein Journalist das auch in so einem Podcast-Format so offen sagt? Ich meine, es ist ja was anderes als jetzt bei uns. Und mich regt es tierisch auf. Mich ganz persönlich. Wenn du sowas hörst, was macht das mit dir?
Ja, also sagen wir mal so. Das ist natürlich etwas, wo wir als Wolfsburg-Fans schon, ja, ich sag mal, immer mit zu tun haben. Und wenn man sozusagen mich auch auf Twitter verfolgt und so weiter, merkt man dann auch, dass ich dann gerade mit den Berufskollegen gerne auch mal mich dann auch mal sehr kontrovers auseinandersetze. Jemand, mit dem ich das auch regelmäßig tue, ist zum Beispiel Pit Gottschalk, der Sportchef der Funke Mediengruppe. Lustigerweise auch Sportchef damit der Braunschweiger Zeitung, die eigentlich für den VfL Wolfsburg mit zuständig ist. Und der hat letztes Jahr schon, als es um die Relegation ging, weil offensichtlich Hamburg sein Herzensverein ist, sagt, also der, wenn schon einer absteigen soll, dann auch bitte der VfL Wolfsburg, weil Wolfsburg liert den Fußball nicht und so weiter und so fort. Und da finde ich es dann in der Tat, wie du sagst, auch grenzwertig, weil natürlich, das sind alles ja Meinungsträger, Meinungsmacher und dann weiß ich auch, wie letztendlich selbst wenn das in einem Moment in einem Kommentar gekennzeichnet ist, dass diese Meinung natürlich in die normalen Artikel mit einfließen muss. Und dann natürlich auch eine neutrale Berichterstattung, so wie ich Journalismus und auch Sportjournalismus in dem Zusammenhang verstehe, natürlich immer gefärbt ist. Und in dem Zusammenhang ist dann wahrscheinlich auch das zu sehen, was jetzt bei WDR 2 passiert ist, wobei es mich auch nicht überrascht oder wundert, weil diese, seit ich hier seit über 20 Jahren im Westen lebe, habe ich diese Anführungsstrichen Arroganz, insbesondere der Westvereine, sehr, sehr häufig zu spüren bekommen, auch von den Fußballfans hier und auch von den Sportjournalisten. Deswegen überrascht mich nicht, trifft mich aber auch nicht hart. Okay. Aber ich lass mich gerne auch immer dann mit den Leuten auf eine Diskussion ein, um auch zu zeigen, dass es vielleicht anders ist, als man vielleicht meint, aus der Entfernung das beurteilen zu können.
Letzte Woche war man nah dran an einer kleinen Sensation gegen den FC Bayern München. Erst kurz vor Schluss musste man ja den Treffer in Kauf nehmen, der am Ende für die 1-2 Niederlage gestanden hat. Daraufhin hat Martin Schmidt dann auch gekündigt. Ist vielleicht seine Entlassung damit auch ein bisschen zuvor gekommen. Trotzdem, ich denke, auf der Leistung letzte Woche kann man definitiv aufbauen und man trifft jetzt in Mainz nicht auf einen Gegner, der unschlagbar ist.
Nein, natürlich nicht, aber es besteht eine große Gefahr, nämlich dass man, und das ist das, was die Mannschaft im negativen Sinne sehr, sehr häufig ausgezeichnet hat, immer wenn man dachte, jetzt hat man es kapiert und jetzt nimmt man auch den Kampf an, jetzt hat man sich auch entsprechend präsentiert als Einheit und als Team letztendlich auch, dass man dann wieder zwei Schritte weniger gemacht hat als der Gegner in den darauffolgenden Spielen. Und davor habe ich so ein bisschen Angst gegen die Bayern, da muss ich keinen motivieren. Ja, da brauche ich auch nicht mal einen Sandro Wagner, der hinterher sagt, die Wolfsburger tun mir nicht leid, alle anderen aber nicht die Wolfsburger, um an das Thema von eben nochmal anzuknüpfen. Mhm. Auch blödsinnig, wenn sich ein Nationalspieler in diese Richtung äußert, aber das nur am Rande. Aber da muss ich dann motivieren. Aber jetzt gegen Truppen, die noch kommen, Freiburg, Augsburg, Mainz und so weiter, da erwarte ich von der Mannschaft, dass da mehr gezeigt wird, als man es in diesen Spielen bisher gesehen hat.
Die Mainzer, wenn wir mal kurz auf euren Gegner schauen wollen, wie gesagt, wenn ihr mal dabei sein wollt als Mainz-Fans hier in der Sendung, dann meldet euch bitte bei mir, @ks_0111 bei Twitter oder kevin.scheuren@meinsportradio.de per E-Mail, dann könnt ihr mal dabei sein für Mainz 05, die haben letzte Woche mit 2-0 in Berlin gewonnen, das war nicht abzusehen und fand ich auch persönlich sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich zugeben, war eine sehr seriöse, professionelle Leistung der Mainzer und haben am Ende völlig verdient auch da gewonnen mit 2 Toren von Quaison, könnte natürlich jetzt dafür sorgen, dass da auch wieder sehr viel Selbstbewusstsein dazukommt. Wie ist so deine Einschätzung zu den Mainzern aktuell? Wie gefährlich siehst du sie für den VfL?
Also ich habe ja in meiner Sendung heute im Wolfsburg Radio auch einen Mainzer Kollegen, Anführungsstrichen, der da sehr aktiv ist in der Fans oder auch im Fanclub da ist, und die rechnen sich schon was aus. Also dieser Sieg in Berlin, der hat denen schon für Selbstbewusstsein sehr, sehr gut getan. Und da erwarten die ein Stück weit auch, dass es jetzt so weitergeht, weil der Auftritt, ich habe ihn jetzt persönlich selber nicht gesehen am vergangenen Freitag, aber offensichtlich hat da die Mannschaft so agiert, wie es die Fans auch letztendlich gewollt haben, mit sehr, sehr geschlossener Mannschaftsleistung abgeliefert und dann letztendlich auch effektiv die Tore gemacht. Und genau in diese Richtung wollen die dann bei einem Spiel gegen Wolfsburg auch zu Werke gehen. Also da rechnet man sich was aus und es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel für den VfL.
Ja, das ist wirklich das Abstiegskampf, was uns da bevorsteht am Wochenende zwischen Wolfsburg und Mainz. Der 14. trifft auf den 16. Und bin gespannt, was Sandro Schwarz personell macht, denn Diallo kehrt nach einer Gelbsperre wieder zurück ins Team und De Jong könnte auch wieder in die Mannschaft reinrücken, würde natürlich viel defensive Stabilität bringen. Ja, und vorne sind mit Quaison und Berggren, vor allem Berggren, Stürmer, die auch effektiv Chancen nutzen können. Also ich bin da sehr gespannt darauf, auf dieses Spiel. Bin auch sehr gespannt darauf, was Bruno Labbadia personell so macht, und da könnten wir jetzt natürlich ins Blaue raten und mal schauen, was er macht. Was er auf jeden Fall tun muss, ist Max Arnold ersetzen. Der fällt mit der 5. gelben Karte aus. Sicherlich ein Ausfall, der erstmal auch so als Persönlichkeit auf dem Feld wehtut, ne?
Ja, Maximilian war Kapitän gegen die Bayern. Und auch wenn er jetzt sportlich in den vergangenen Spielen aus meiner Sicht nicht so überzeugt hat, war er dann doch, glaube ich, auch wichtig, beziehungsweise dann auch auf der Sechserposition, nicht zuletzt aufgrund der ganzen Verletzungen, die wir haben, und aufgrund seiner Identifikation mit dem Verein auch gesetzt. Er hat dann auch versucht, die Mannschaft zu führen, ist auch, wenn man sich ungerecht behandelt fühlte, immer dann auch mal zum Schiri und dann war, also man Flagge gezeigt und so. Das fand ich sehr, sehr gut. Jetzt muss man ihn ersetzen. Da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, weil wir haben zwar noch einen Sechser auf der Position mit Rietsch Basur, der aber sozusagen unter Schmidt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Oder jemand, der aus der eigenen Jugend kommt, mit Elvis Rexbejai, der diese Position auch spielen kann, gerade auch den offensiven Part neben Josua Gilavogi. Und das hängt natürlich jetzt davon ab, will Bruno Labbadia in diesem 4-2-3-1-System weiterspielen oder stellt er um auf ein 4-1-4-1, was auch so ein bisschen in der Diskussion ist. Da bin ich dann selber auch letztendlich mal gespannt, weil, wie gesagt, die Trainingseinheiten, die waren auch nicht öffentlich jetzt zum Start, also da lässt er sich auch nicht in die Karten schauen. Und dann werden wir das wahrscheinlich auch erst am Freitag sehen.
Ja, ich bin gespannt. Bruno Labbadia feiert sein Comeback in der ersten Fußball-Bundesliga direkt am Freitagabend in Mainz. Und das tippt mir natürlich auch. Ihr zu Hause seid eingeladen, auf meinsportradio.de/tippspiel mitzumachen. Und gewinnt auch an diesem Spieltag dann wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports. Und Lars, was glaubst du denn? Wie geht der Einstand von Bruno Labbadia aus?
Ja, ich muss ja jetzt auf den Labbadia-Effekt setzen. alles andere, also sagen wir mal so, in einem Unentschieden könnte man gerade noch so leben. Hatten wir aber schon auch zu viele in dieser Saison. Ich sage 1-0. Schmutziger Kauf, so ähnlich wie in Hannover für den VfL Wolfsburg. Aber die Niederlage darf es auf gar keinen Fall geben.
Ich glaube auch an den Labbadia-Effekt und sage, dass der VfL Wolfsburg mit 3-1 in Mainz gewinnt. Bin ich gespannt drauf, wie sich dieser Einstand zeigt, was aus dem VfL Wolfsburg wird. Wir werden das natürlich auch hier im Bulli-Special beobachten in den nächsten Wochen. Auch mit Lars Vollmering vom Wölferradio, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke. Und damit machen wir die erste Halbzeit dicht. Kommen gleich zur zweiten Halbzeit hier im Bulli-Special auf meinsportradio.de. Dann geht's los mit der Partie Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Bleibt dran.
Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Die zweite Halbzeit beginnt hier im Bundesliga-Special, das auch Bulli-Special heißt, auf meinsportradio.de. Natürlich das Bulli-Special. Merkt euch nur noch das Bulli-Special. Ne? Bundesliga-Special war gestern. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Vorschau auf den 24. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga läuft und läuft und läuft. Und wir machen weiter mit der Partie Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich begrüße ganz herzlich für Hannover 96 den Macher von Hannover liebt, dem 96-Podcast auf meinsportradio.de, Tobias Riemer. Hallo Tobias.
Ja, schönen guten Tag, Kevin. Hallo in die Runde.
Und für Borussia Mönchengladbach begrüßen wir ganz herzlich Olaf Nordwig. Hallo, Olaf.
Hallo, moin, moin.
Tobias, du musst gleich los, deswegen machen wir es mal ein bisschen schneller jetzt mit Hannover 96. Und Olaf, du kannst dich noch kurz zurücklehnen. 1-1 am 1. FC Köln, zu wenig, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich hinterher so ein bisschen schwer getan zu sagen, zu wenig, zu viel. Es war ja ein doch recht diskussionswürdiges Spiel an vielen Punkten. Wir waren in der ersten Halbzeit, hat mir das eigentlich sehr gut gefallen, was wir da gespielt haben. Hätten ja vielleicht auch führen können, zumindest das Gegentor nicht kriegen müssen. Das war so ein individueller Fehler, wo Felix Klaus dann im eigenen Strafraum ausgerutscht ist und dann war es relativ leicht für Osako, den Ball aus 6 Metern reinzuschießen. Da kannst du dann auch mal führen nach der Halbzeit, sage ich mal, oder zur Halbzeit. Und ja, in der zweiten Halbzeit waren wir dann echt schlecht. Also da hat der Trainer umgestellt. Ich weiß gar nicht, ob er es wollte oder musste. Man hat mir das versucht zu erklären, dass es eine Reaktion auf die Umstellung der Kölner war. Er hat Karaman für Korb gebracht, damit aus der Dreier- bzw. Fünferkette hinten. Hat er eine Viererkette gemacht und dann wackelte alles und war irgendwie ganz instabil und hat wenig Spaß gemacht. Dazu kam die Geschichte, dass die Kölner zweimal zurückgepfiffen wurden beim Abseits, was kein Abseits war. Und dann wurden sie einmal nicht zurückgepfiffen. Das führte dann zum 2:1 in der 94. Minute. Und dann hat der Videoschiedsrichter das nochmal angeguckt und hat gesagt, es war doch Abseits. Also Schiri, keinen guten Tag gehabt, sage ich mal, und wir waren dann irgendwie am Ende doch froh, weil wenn in der 94. Minute das ganze Stadion explodiert und es steht 2:1 für den Gegner und es wird dann zurückgedreht, dann kannst du halt auch nicht meckern als Hannover 96. Von daher, ja, wir haben jetzt zweimal einen Punkt geholt gegen den letzten, das ist halt, glaube ich, einfach unser Talent, dass wir gegen die, die ganz unten drin stehen, nie wirklich viele Punkte holen. Ich habe vorher gesagt, Gladbach ist wichtig, da können wir was reißen, gegen Köln wird eh schwer.
Okay. Man spricht so oft über tragische Figuren im Fußball und in dieser Woche bei Hannover 96 wahrscheinlich die tragischste Figur, Edgar Pripp. Im August wurde er von André Breitenreiter zum neuen Kapitän ernannt, hat sich dann einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, lange Reha, individuelle Einheiten. Ja, und Dienstag ist es dann wieder passiert und zwar wieder im operierten Knie. Das vordere Kreuzband ist erneut gerissen und ja, der ganze Verein war natürlich bestürzt. Ich glaube, die Fans und du allemal auch, ne?
Ja, ich habe es tatsächlich dann relativ zügig mitgekriegt. Die entsprechenden Medien in Hannover haben es getwittert und dann kam auch die Pressemitteilung von Hannover 96, die wirklich schon fast herzergreifend war. Sie endete mit den Worten: Lieber Eddie, jeder weiß, dass du bist ein großer Kämpfer, du wirst wieder zurückkommen, wir sind bei dir. Man hat ihm da auch ganz klar gesagt, dass man jetzt da sich auf ihn oder dass er sich auf Hannover verlassen kann, dass er da nicht rausgekegelt wird oder sonst irgendwas. Ja, bitter, unfassbar bitter, total traurige Geschichte für den Jungen. Ich war jetzt nie der allergrößte Edgar Pripp-Fan fußballerisch, wobei ich immer fand, dass er ein bisschen schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist. Aber das ist natürlich, du wirst zum Kapitän gewählt, verletzt dich vor der Saison, kommst zurück und dann hast du diese paar Tage. Der hat ja das Training sogar noch zu Ende gemacht. Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Schmerztoleranz wahrscheinlich ist, die er da entwickelt hat in seinem Knie, dass er dann einfach das Training noch zu Ende macht und sich am nächsten Tag anguckt und sagt, oh, guck mal, schon wieder kaputt. Also der nackte Wahnsinn, der absolute Wahnsinn und hochgradig traurig. Ich bin dann fast schon, oder ich bin tatsächlich froh, dass wir sportlich diese Saison nicht auf ihn angewiesen sind und mit Mikko Albernoz einen linken Verteidiger haben, der eigentlich so weit zweite Wahl ist, dass er gar keine Chance hat reinzukommen, weil Ostrzolek immer spielt und auch im linken Mittelfeld haben wir mit Felix Klaus aktuell einen, der da ganz klar auch vor ihm stehen würde, wenn er fit wäre, aber trotzdem persönlich Katastrophe.
Ja, sowieso in Hannover 96 bis auf diesen Schicksalsschlag jetzt natürlich gute Stimmung. Ja, alle sagen so nur glückliche Gesichter, uns geht's allen gut, die Mannschaft versteht sich gut, Trainer ist gut, alles ist gut. Ja, mit welchem Personal geht's denn dann gegen Borussia Mönchengladbach?
Ach ja, wenn wir das so wüssten. Also Waldemar Anton konnte ja nicht spielen gegen Köln, das war das zweite Mal diese Saison. Das erste Mal war bei der 4:0-Klatsche in Bremen. Diesmal hat er einen Schnupfen gehabt und konnte dementsprechend in Köln nicht spielen. Von daher waren wir ganz zufrieden, dass es gar nicht so doll gescheppert hat. Er kommt zurück und ist wohl auch wieder hundertprozentig fit. Das heißt, wir müssen irgendwen rausnehmen. Ich bin gespannt, es ist quasi wie jede Woche die spannende Geschichte. Was macht er mit Anton? Spielt er Dreierkette neben Sané und Elef? Oder spielt er irgendwo anders? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es bleibt spannend. Vorne, denke ich, wird sich nicht groß was tun. Es gibt wenig Gründe, Klaus Bibu und Füllkrug auseinanderzuhalten. Die haben da tatsächlich richtig gut teilweise kombiniert gegen die Kölner in der ersten Halbzeit. In der Zeit zwischen dem 1:0 der Kölner und dem Ausgleichstreffer hatten wir 3 Chancen, wo die drei, das war schwer beeindruckend. Also das sah fast nach Fußball aus. Von daher denke ich, der Trainer, wenn, wird da eine kleine Überraschung einbauen, irgendwie sowas so Harnik oder so überraschend reinbringen. Aber ich glaube, es wird sich da nicht groß was ändern und am Ende ist wichtig, dass Anton wieder zurück ist.
Dann möchte ich dich entlassen, brauche aber noch deinen Tipp.
Ja, das ist immer so eine Sache, wenn du nach Tipps fragst. Weißt du, ich tue mich da so schwer und wir waren bei Hannover lieb, waren wir alle so mitteleuphorisch. Tobi Krause hat sogar gesagt, dass wir das 3-1 gewinnen. Tue ich mich aktuell noch ein bisschen schwer. Ich glaube, ihr werdet sicherlich gleich mit Olaf drüber sprechen. Die Gladbacher brauchen auch dringendst einen Sieg. Und was würde sich da mehr anbieten als 2 Tore von Lars Stindl und ein 2:0 für Gladbach?
Na gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Tobias. Hannover liebt ist dein Podcast hier auf meinsportradio.de. Unbedingt hören, rezensieren und ja, jetzt entlasse ich dich. Wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Olaf, dann kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Die Krise verschärft sich, man kann es nicht anders sagen. 28 Torschüsse gegen Borussia Dortmund. 28 Torschüsse und kein Tor. Also es ist echt verhext.
Ja, aber war ein gutes Spiel, oder?
Also, ja, es war ein hervorragendes Spiel.
Wir haben Dortmund an die Wand gespielt.
Also. Man kann es nicht anders sagen. Also es war wirklich ein hervorragendes Fußballspiel. Und Gladbach war für mich auch die bessere Mannschaft. Also und dann am Ende durch auch noch ja so ein Tor von Marco Reus, ehemaliger Gladbacher, das kommt natürlich noch dazu. Das ist dann halt diese Klasse, die dann so eine Mannschaft von Borussia Dortmund einfach in den eigenen Reihen hat. Und bei genau, Borussia Mönchengladbach will es einfach nicht rein.
Ja, da sagst du was. Ändern können wir es nicht.
Nee.
Also, wie gesagt, es wurden wenigstens Chancen rausgespielt, nicht ohne, also auch richtige Torchancen. Aber am Ende fehlte Kaltschnäuzigkeit, der letzte Wille, Glück, alles Mögliche. Aber es ist halt natürlich sehr frustrierend, dass dann am Ende eine 0-1 und das zurzeitige Standardsergebnis rausgekommen ist.
Ja, es ist ja so, dass Dieter Hecking jetzt wirklich versucht, jegliche Sturmvariante auszuprobieren, die er ausprobieren kann. Raúl Bobadilla durfte es gegen Borussia Dortmund versuchen. Hat er sich so weit reingespielt, dass du sagst, oh, der könnte es jetzt gegen Hannover 96 nochmal mit Bobadilla versuchen?
Muss man sehen, der war angeschlagen. Also von daher ist die Option vielleicht auch schon wieder out. Da bin ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Jetzt Boba hat ein bisschen gebraucht, um ihr Spiel zu finden. Jetzt vollends überzeugt hat er natürlich auch nicht. Hätte ein Tor gemacht, was seine Aufgabe war, sozusagen hätte man das anders sehen können. Alles hofft natürlich auf eine Rückkehr von Raphael, der aber immer noch angeschlagen ist. Also von daher, ja, Bobadilla ist eine Option natürlich. Drimmitsch könnte eine Option sein oder wieder, dass wir durch einen Mittelfeldspieler das auffangen.
Jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen. Letzte Woche haben wir über Dieter Hecking und die Langzeitoptionen gesprochen. Trotzdem läuft Borussia Mönchengladbach Gefahr, Ziele zu verspielen, auf kurz oder lange auch in dieser Saison. Das mit der Jobsicherheit von Dieter Hecking ist aber da, würdest du sagen, weil 8 Trainer haben wir jetzt schon gewechselt diese Saison. Könntest du dir vorstellen, dass Borussia Mönchengladbach noch ein Verein wird, der was extra macht oder eher nicht so Thema?
Dann muss ich die Sache noch weiter verschärfen. Also, Okay. Wie gesagt, ich sag mal, das Spiel gegen Dortmund hat zumindest in den Dingen, die man auch dem Trainer vorwerfen kann, Hoffnung gegeben. Wenn jetzt natürlich gegen Hannover und gegen, ich glaub, Bremen ist danach, wieder so eine Leistung wie in Stuttgart oder sowas zutage kommen, dann könnte es eng werden. Also, wenn wir da wieder so sang- und klanglos und auch wieder vielleicht unglücklich 0-1 verlieren, aber selbst nie in die Lage kommen, wirklich ein Tor zu erzielen, dann würde auch bei uns, glaube ich, der Trainer irgendwann in Frage gestellt. Weil dann sind die Ziele, die Europaziele natürlich sehr weit weg.
Wie ist es denn allgemein so innerhalb der Fans, was so die Geduld angeht? Weil Gladbach-Fans, muss ich ganz ehrlich sagen, ist von dem, was man mitbekommt, eines der geduldigeren Fanlager. Auch wenn natürlich einige Leute pfeifen im Stadion, ja. Aber das hast du nun mal in jedem Stadion. Aber trotzdem, wenn ich mit Gladbach-Fans spreche und wenn ich das versuche auch zu beobachten, geben die einer Mannschaft und einem Trainer halt ein bisschen mehr Kredit, als es vielleicht bei anderen Vereinen der Fall ist. Aber trotzdem ist das ja aktuell eine Phase, gerade weil man ja sieht, oben ist es so eng und da könnten wir ja dabei sein. Ja, und man kriegt es einfach nicht auf die Kette. Also wie viel Geduld hat der Gladbach-Fan noch?
Ich denke mal, es ist gemischt. Natürlich sind wir einiges gewohnt und wir wissen ja auch der alte Spruch, wo wir herkommen. Mhm. Ne? Mit Marco Reus noch in der Relegation in Bochum gewesen. Und von daher, ja, also das ist aber auch die Philosophie, die uns wieder stark gemacht hat, von Max Eberl am Trainer festhalten oder mit der langzeitigen Perspektive zu arbeiten und das Ganze. Und das hat sich einigermaßen gefestigt. Also wie du schon sagtest, bei uns sind wir da nicht so wie jetzt Kölner, sprunghaft Hamburg oder sonst wer, sondern versuchen einfach, dass das Ding geht. Aber ja, wie wir jetzt auch bei André Schubert letztes Jahr gesehen haben, irgendwann oder vorletztes war das ja da noch, irgendwann ging es dann nicht mehr. Und dann wird sicherlich dann auch irgendwo bei uns die Reißleine gezogen. Und dann wird auch, also wie gesagt, wäre jetzt zum Beispiel gegen Dortmund 0-5 oder sowas rausgekommen oder wir jetzt die nächsten beiden Spiele wirklich nochmal eklatant schwach spielen sollten und auch verlieren sollten, also dann denke ich mal, ist auch in Gladbach brennt dann der Busch.
Okay, dann möchte ich auch bei Gladbach natürlich mal aufs Personal schauen. Du hast gesagt, Raphael ist noch fraglich, inwiefern der eine Option wird. Und ansonsten, hast du sonst noch irgendwelche Wechsel so im Kopf, die gemacht werden könnten?
Also wie ich gesehen hatte, war Bobadilla angeschlagen, Elvedi, da hat man ja erst ganz Schlimmes vermutet. Der soll aber schon wieder trainieren. Also das wäre auch schlimm, wenn der ausfallen würde, weil dann laufen uns die Außenverteidigeroptionen aus, da auch Janschke immer noch angeschlagen ist und wohl nicht fit sein wird. Ja, dann noch die Dauerverletzten. Da ist also auch noch nicht viel Änderung in Sicht, ob Johnson, Traoré oder Doucouré oder sowas. Insofern bleibt zu hoffen, dass Elvedi fit wird, sonst könnte man so einen Egbo oder so, also der noch nie gespielt hat auf der in der Bundesliga, junge Engländer, als Option sein oder Oxford weiter aushelfen.
Okay, dann tippen wir jetzt auch nochmal zusammen das Ganze, meinsportradio.de/tippspiel, wenn ihr eine Ausgabe Elf Freunde und No Sports gewinnen wollt. Am Ende der Saison gibt es dann ein Jahresabo Elf Freunde oder No Sports, darf sich die Siegerin oder der Sieger dann aussuchen. Olaf, was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Also ich tippe jetzt ganz einfach nur mal dem Schicksal entgegen und ich sage, wir verlieren 1-0, dann, weil sonst habe ich immer gesagt, wir gewinnen und dann haben wir verloren und vielleicht drehe ich damit mal das Schicksal ein bisschen um.
Okay, ich sage 0-0 unentschieden. Keine Tore, gar keine Tore. Naja, das ist immerhin ein Punkt.
Ja, ne? Das ist für uns nicht einfach, für uns nicht schwer.
Olaf Nordwig war das, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast zur Vorschau auf Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Wir machen in einer kurzen Pause weiter mit der nächsten Partie, die heißt Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Hier im Bulli-Special auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ihr hört das Bulli-Special auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren. Die Vorschau auf den 24. Spieltag ist das große Thema hier in der einzig wahren Spieltag-Vorschau auf die Bundesliga-Spieltage auf meinsportradio.de. Borussia Dortmund gegen FC Augsburg ist das nächste Spiel und ich begrüße ganz herzlich zwei neue Gäste in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Für Borussia Dortmund vom Zeitlupenwissen-Podcast Sebastian Haug. Hallo Sebastian.
Hallo zusammen.
Und für den FC Augsburg Christel Gnam, eine der Macherinnen des FCA-Podcasts auf die Zirbelnuss hier auf meinsportradio.de. Hallo Christel.
Hallo.
Ja, Montagsspiel, das zweite Montagsspiel in der Bundesliga-Geschichte, Dortmund gegen Augsburg. Borussia Dortmund tut alles dafür, um Karten loszuwerden für dieses Spiel. Also ich bin wirklich sehr darauf gespannt, was letzte Woche haben wir gegen Frankfurt ja einiges erlebt, was da an Protesten gekommen ist. Sebastian, gibt es denn noch irgendwas, was in Dortmund geplant ist, was man noch nicht mitbekommen hat?
Ja, in Frankfurt war es ja auf jeden Fall so, dass die Leute ins Stadion gegangen sind und dann halt vor Ort ihren Protest gezeigt haben. In Dortmund ist es jetzt tatsächlich so geplant, zumindest von der Fanvereinigung Südtribüne, und mittlerweile haben bis zu 300 oder über 300 sogar Fangruppierungen und Ultragruppierungen das auch unterschrieben, nämlich einen Totalboykott, also nicht hinzugehen, die Karten verfallen zu lassen, keine Karten zu kaufen. Inwiefern da die Disziplin dann da ist, das alles so durchzuhalten, beziehungsweise inwiefern es dann Aktionen noch im Stadion gibt, da ist natürlich jetzt vorher öffentlich relativ wenig bekannt, was ja auch in der Natur der Sache liegt, weil da will man ja auch nicht, dass das vorher schon rauskommt, weil das dann zur Not eventuell noch verhindert wird. Aber auf jeden Fall wird es halt in erster Linie der Boykott tatsächlich so aussehen, dass man nicht vor Ort da ist.
Die DFL. Und
was ich so gehört habe, haben sich zumindest diverse Augsburg-Gruppierungen dem auch angeschlossen.
Ja.
Vielleicht weiß Christel da mehr.
Ja, Christel, weißt du da mehr?
Ja, soweit ich weiß, sind auch unsere aktiven Fans, also die Ultras, die werden wohl nicht kommen. Und ja, das Ganze wird dann zu Hause kollektiv im neuen Vereinsheim geguckt.
Ich frage mich ja sowieso, was die DFL sich dabei denkt, die Spiele so zurechtzulegen, dass am Ende Augsburger Fans nach Dortmund fahren müssen an einem Montag. Letzte Woche ja auch Leipziger nach Frankfurt. Also das ist halt alles, ergibt für mich alles keinen Sinn. Bin mal gespannt, wie dann dieses Spiel Montagabend wird. Trotzdem bleibt am Ende Flutlicht, Signal Iduna Park. Ich glaube, es wird trotzdem hoch hergehen, Christel, der FC Augsburg. Letzte Woche gegen den VfB Stuttgart mit 0-1 verloren. Wir hatten davor das Spiel gegen Leipzig besprochen, da hast du gesagt, das war ein Tag, da ging einfach nichts. War das letzte Woche wieder ein Tag, wo einfach nichts ging, oder war da mehr hinter?
Ich würde gerne sagen, es ging halt einfach nichts, aber ich fürchte inzwischen schon, dass mehr dahinter steckt. Also es ging tatsächlich nichts, aber ich denke, es liegt mitunter daran, dass die Spielweise des FCA inzwischen natürlich bei den Gegnern bekannt ist, dass man sich da relativ gut drauf einstellen kann inzwischen. Noch dazu fehlt uns halt mit Finn Bogason jemand, neben dem Gregoritsch sehr gut funktioniert hat. Jetzt muss Gregoritsch eine andere Rolle einnehmen im Spiel. Das funktioniert noch nicht ganz so gut. Er kriegt einfach die Bälle nicht, die er braucht, und nicht auf die Art und Weise, die er braucht, um Tore zu machen. Und ja, unterm Strich ist es jetzt irgendwie gerade alles nicht so schön.
Ja, vor allem jetzt geht's halt nach Dortmund, eine Mannschaft, die wieder zu alter Stärke findet, wo viele Leistungsträger zurückkommen, die ja auch direkt treffen, so wie Marco Reus letzte Woche gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn wir auf die Tabellensituation gucken, ist natürlich überhaupt kein Grund zur Panik beim FC Augsburg. 31 Punkte, 8. Platz aktuell. Man muss jetzt auch nicht darüber reden, dass man noch irgendwie hinten reinrutscht, aber trotzdem glaube ich schon, dass man ja diesen kleinen Gedanken an Europa dann doch schon gefasst hat, auch wenn man die ganzen Wochen hier mit Stefan nochmal Revue passieren lässt im Bulli-Special. Da ist schon Euphorie geschürt worden, und ja, wenn das jetzt alles so ein bisschen wegbricht, ist natürlich die Gefahr, dass die Luft irgendwie entweicht und man sich ja auch Gedanken darüber machen muss, welche Leistungsträger kann man dann mit Hinblick auf die nächste Saison auch halten. Ja, dass die mittelfristige Aussicht des FC Augsburg jetzt nicht so gut ist.
Das stimmt leider. Ich muss dazu sagen, die Hoffnung auf Europa, also so richtig offiziell haben wir uns die ja nicht gemacht. Es kam zwar immer mal wieder schon auch, dass man sagt, naja, man wehrt sich nicht dagegen. Natürlich sieht man, wo man steht. Natürlich ist es schön. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Verein da offiziell gesagt hat, okay, Abstieg machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt, greifen jetzt die Europa-League-Plätze an. Da kam natürlich schon sehr viel eher von Fanseite in die Richtung. Bin ich persönlich sehr, sehr froh darüber, dass wir jetzt in der komfortablen Situation sind, dass wir punktemäßig so gut dastehen, dass es jetzt wirklich kein Grund zur Panik ist erstmal, und dass wir jetzt eben einfach zugucken müssen, wie Manuel Baum auf die Situation reagiert. Und ich finde, wenn er in der Lage ist, hier jetzt wieder rauszukommen aus diesem kleinen Jammertal und sich taktisch so umzustellen, dass er eben trotzdem, dass wir trotzdem ungefähr in der Tabellenregion bleiben können, dann kann das sehr viel Mut machen für die Zukunft unter Manuel Baum. Und von daher sehe ich das jetzt eigentlich als Chance zu sagen, okay, was können wir denn sonst noch aus dem Kader und aus dem Trainer rausholen?
Okay. Sebastian, Borussia Dortmund muss heute Abend sehr viel rausholen, um bei Atalanta Bergamo den Einzug in das Europa League Achtelfinale klar zu machen. Das wird sehr viele Körner kosten. Dann gibt's einen Tag länger frei, wenn man so will, weil sonst die UEFA Cup Teilnehmer am Sonntag gespielt haben und die jetzt Borussia Dortmund am Montag spielen muss. Trotzdem heute Abend die Aufgabe bei den Italienern, ja, das wird alles andere als leicht, aber trotzdem muss man sagen, Marco Reus, lange verletzt, letzte Woche gegen Gladbach ganz klar der Matchwinner gewesen mit einem fabelhaften Tor. Diese Rückkehr von Marco Reus, die ist so wichtig für Borussia Dortmund, habe ich das Gefühl. Und alle haben ja danach gelächzt, dass er zurückkommt. Der Junge ist unter diesem Druck nicht irgendwie schwächer geworden. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, der ist noch stärker geworden in der Verletzungspause. Auch wenn du jetzt wahrscheinlich sagen wirst, ja, es sind ja erstmal ein, zwei Spiele gewesen. Aber trotzdem, ich habe schon das Gefühl, dass die ganze Körpersprache der Mannschaft sich verändert hat. Wie ist so dein Eindruck und auch mit Hinblick auf das Spiel heute Abend?
Ja, also Marco Reus ist ja tatsächlich auch in der Vergangenheit schon dafür bekannt gewesen, nach Verletzungen, auch nach langen Verletzungen, immer relativ schnell wieder fit zu sein und auch relativ schnell wieder tatsächlich leistungsfähig auf Platz zu sein. Das hat er jetzt auch wieder gezeigt. Ja, die wenigen Spiele, die er hatte, die sahen im Prinzip so aus, als wäre er nie weg gewesen. Von daher, es zeigt sich auch wieder, wie wichtig er ist für die Mannschaft und für das Offensivspiel. Was mir ein bisschen mehr Sorge macht, ist eher das Defensivspiel. Das hat sich ja auch gegen Gladbach gezeigt, auf einem, ich möchte mal neutral bezeichnen, eher schlechtem Geläuf. Ja. Hat sich die Mannschaft relativ hinten reingestellt, vor allem auch nach der Führung, und hat viele, viele Chancen zulassen müssen, die allein aus Sicht von Roman Bürki, der sich da wirklich sehr gut präsentiert hat, eben nicht reingegangen sind. Und meiner Meinung nach war es eher ein glückliches Ende. Peter Stöger hat jetzt auf der Pressekonferenz vor dem Bergamo-Spiel wieder mal betont, dass ja die Abwehr im Moment, wie hat er sich ausgedrückt, sehr stabil ist. Das kann ich irgendwie überhaupt gar nicht nachvollziehen. In den 10 Spielen, seit Peter Stöger da ist, hat man im Durchschnitt pro Spieler ein Tor gefangen. Eine stabile Abwehr sieht meiner Meinung nach anders aus. Ich bin mal gespannt, wie man sich da jetzt präsentiert. Man wird auf jeden Fall gegen Bergamo ein bisschen defensiver stehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Nurisai auf der Doppel-6 spielen neben Castro. Und ich vermute mal, dass Stöger da mit einer relativ abwartenden Haltung in das Spiel reingehen wird und viel aufs Umschaltspiel setzen wird, was ja gegen Gladbach auch schon der Fall war. Und man sozusagen über die schnellen Außen da auf Konter setzt.
Ist gerade defensiv in der Abwehr das Problem, dass man da immer regelmäßig gezwungen ist zu wechseln, sich nicht so richtig festspielen kann? Akanji darf Europa nicht spielen, da muss Toprak wieder rein, du musst immer mal wieder durchwechseln und gerade in der Innenverteidigung willst du ja eigentlich diese Stabilität haben, eine Viererkette oder Dreierkette zu haben, die sich halbwegs einspielt. Ist das eines der großen Probleme bei Borussia Dortmund vielleicht?
Ja gut, also du musst halt, wenn du Europa League spielst, musst du ja eh die Leistung dosieren und musst eh wechseln. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass immer nur, also Peter Stöger macht da schon eine Rotation auch mit den drei Innenverteidigern, Toprak, Sokratis und Akanji, dass immer mal der eine oder andere draußen bleibt. Akanji natürlich gezwungenermaßen in der Europa League, weil er da nicht gemeldet ist. Aber ich fand das auch ganz schlüssig, dass man damals Batshuayi nachgemeldet hat, weil man konnte wohl nur einen Spieler nachnominieren noch. Und dann, dass man sich da Batshuayi wählt, das ist nachvollziehbar. Nö, ich finde, das bessert sich mittlerweile, aber man hat halt in verschiedenen Situationen immer noch das Problem, dass die Innenverteidiger alle recht langsam sind. Sokratis zum Beispiel, der ist zwar sehr reaktionsschnell am Mann, ist aber nicht wirklich geschwindigkeitsschnell. Das heißt, wenn die Abwehr überspielt wird, ist er jetzt nicht der, der unbedingt ultraschnell hinterherkommt. Die Rückkehr von Piszczek hat der Abwehr sehr gut getan. Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob eventuell Marcel Schmelzer demnächst zurückkehrt. Er ist auf jeden Fall mitgezogen nach Bergamo, aber sein Einsatz ist wohl noch fraglich. Ich denke mal, wenn er jetzt nicht spielt in Bergamo, dann wird er auf jeden Fall am Wochenende eine Option sein. Und dann hat man im Prinzip auch die Außen wieder top besetzt, weil auch in den letzten zwei Spielen hat Toljan jetzt auf Außen nicht unbedingt so eine gute Figur gemacht. Das möchte ich mal noch abwarten, wenn da tatsächlich die beiden Außen wieder sozusagen top besetzt sind, bevor ich mir da ein Urteil erlaube, ob die Abwehr wirklich so schlecht ist. Aber es könnte tatsächlich schon besser sein und es ist auf jeden Fall auch nicht so stabil, wie Peter Stöger uns das einreden möchte.
Am Wochenende, hihi. Christel, personell beim FC Augsburg, bei Borussia Dortmund erübrigt sich diese personelle Frage ja im Grunde genommen, weil heute Abend noch Europa League ist, aber beim FC Augsburg kann man da vielleicht schon ein bisschen mehr zu sagen. Welche Veränderungen siehst du eventuell zum Spiel in Dortmund kommen? Und gibt es was Neues von Manuel Baum und einer eventuellen Strafe?
Da habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich weiß, dass er als Wiederholungstäter natürlich, dass da jetzt wohl was zu erwarten ist, aber Konkretes weiß ich noch nicht. Was allerdings Konkretes ist, dass Daniel Bayer ausfallen wird wegen der Gelbsperre. Von daher, ja, werden wir mal gucken, wer dann für ihn auflaufen wird. Ich vermute mal, dass irgendwie Moravec, Khedira irgendwas zaubern sollen. Ja, muss man abwarten, was Manuel Baum sich da einfallen lässt. Es ist jetzt auch nicht die beste Voraussetzung, um in Dortmund aufzulaufen.
Okay, dann tippen wir das Ganze einfach schon mal und ich bin gespannt, was eure Tipps sind, auch zu Hause. meinsportradio.de/tippspiel ist eure Adresse, wenn ihr mitmachen wollt für eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports. Die geht's nämlich auch an diesem Spieltag zu gewinnen. Und Sebastian, ich hätte gerne deinen Tipp zuerst.
Ja, ich hoffe natürlich, dass Roman Bürki wieder die gelbe Wand ersetzt und tippe mal auf ein 2:0 für uns.
Okay, Christel?
Ich kann ja jetzt nicht wirklich gegen den FCA tippen, aber ein Sieg will mir irgendwie nicht wirklich einleuchten. Von daher hoffe ich einfach mal auf ein Unentschieden und sage, es wird ein 1:1.
Ja, ist auch mein Tipp in diesem Fall. 1:1 Unentschieden. Eure Tipps zu Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg gerne auch mit dem Hashtag Bully Special bei Twitter. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sebastian Haug vom Zeitlupenwissen Podcast und Christel Gnam von Auf die Zirbelnuss, dem FCA Podcast hier auf meinsportradio.de, den ihr natürlich hören, abonnieren und bei iTunes rezensieren solltet. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Den Zeitlupenwissen Podcast natürlich auch. Ne? Wenn ihr schon dabei seid, macht das doch gleich mit. Nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit dem Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger SV hier im Bully Special auf meinsportradio.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Am 24. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga gibt es ein großes Derby im Norden. Das heißt Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Und das besprechen wir jetzt hier im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße zwei neue Gäste in meiner Leitung für den SV Werder vom Werder-Fanclub des Jahres 2015, der Ahoy-Crew, Fabian Ettrich. Hallo Fabian.
Moin.
Und für den Hamburger SV Philipp Langheinrich. Hallo Philipp.
Hallöchen.
Beginnen wir doch mal mit dem HSV, lieber Philipp. Letzte Woche 1-2 Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Hat mich persönlich natürlich gefreut, ist ja ganz klar. Aber ich war ein bisschen schockiert über eure Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit. Da kam ja gar nichts. Also da war auch kein richtiger Kampf zu sehen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Der Anschlusstreffer von André Hahn, wenn einer übrigens gegen Leverkusen trifft, dann André Hahn, hätte man vielleicht sogar von Anfang an spielen lassen können, kam verhältnismäßig spät, hat aber nochmal dafür gesorgt, dass nochmal Schwung reingekommen ist ins ganze Stadion, aber auch in die Mannschaft. Trotzdem bleibt am Ende festzuhalten, die Leistung, man hat zumindest nicht unverdient verloren, auch wenn es am Ende besser geworden ist. Wie war so dein Eindruck vom Spiel?
Ja, nur weil es am Ende mal ein bisschen besser wird, kann man das ja nicht als Aussage des Spiels nehmen. Also du hast völlig recht, die erste Halbzeit war grottig und man dachte eigentlich schon in den letzten Wochen irgendwie so von wegen, ja, schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden bei uns irgendwie vom Spielerischen her. Sie schaffen es irgendwie noch immer noch einen Ticken oben drauf zu setzen, was einen dann doch selbst verwundert. Ich habe es aber auch nicht ganz verstanden. Also klar, Leverkusen ist momentan eine starke Mannschaft, die Saison vor allem eben und gerade auch spielerisch auf einem ganz anderen Level. Aber auch beim Heimspiel, dass man sich dann wirklich irgendwie total hinten reinstellt. Das waren ja am Ende irgendwie 7 Defensive, die da auf dem Feld standen. Braucht man natürlich keinen Spielfluss oder sonst irgendwas erwarten. Und gerade auch bei den eigenen Fans dann das so hinzukleckern. Ja. Aber ich sehe auch nicht unbedingt groß Verbesserungschancen, sage ich jetzt mal oder so. Also selbst mit, wenn Hahn von Anfang an gespielt hätte, auch wenn er gegen Leverkusen trifft, glaube ich nicht, dass es anders oder viel anders ausgesehen hätte.
Jetzt muss man natürlich zwangsläufig meinerseits zumindest die kritische Scouting-Frage des Trainers mal stellen. Bernd Hollerbach wurde geholt und Bernd Hollerbach war als Spieler nicht bekannt für ein Offensivspiel der Extraklasse. Also das war defensives Abräumen, das funktionierte ganz gut bei ihm, aber mehr auch nicht. Und auch seine Mannschaften, auch die Würzburger Kickers zum Beispiel, das waren jetzt keine Offensivspektakel, die sie da abgefeuert haben. Und ich finde, der HSV, der hätte gut daran getan, einen Trainer zu holen, der wirklich ein vernünftiges Offensivspiel aufzieht, weil im Endeffekt bringt dir das die wichtigen Punkte im Abstiegskampf. Und das sehe ich einfach nicht beim HSV. Nach ein paar Wochen jetzt, würdest du sagen, dass mit Bernd Hollerbach, das war die richtige Entscheidung? Oder führt das jetzt zu weit, da auch schon zu sagen, da müssen wir jetzt auch noch irgendwie draufhauen? Da musst du eigentlich gar nicht drüber reden, Kevin.
Ach, warum nicht? Ich sag mal, wenn Wolfsburg zweimal in der Saison den Trainer wechselt, warum können wir das denn nicht? Sag ich jetzt mal so. Es ist halt einfach die Sache, du hast es völlig recht irgendwie, also das ist nicht, oder es ist keiner geholt worden, der jetzt für guten Offensivfußball oder sowas steht. Und wenn man halt so, ja, ich sag mal, so kleine Puzzleteile nimmt, jeder Trainer, der kommt, der sagt von wegen, ja, wir müssen erstmal defensive Stabilität reinbringen. So, grundsätzlich war die eigentlich bei fast jedem Trainer teils vorhanden, wenn sich die Mannschaft halt nicht komplett aufgegeben hat. Also es war nie irgendwie das Defensivkonzept das große Problem. Gut, da hat es ein paar Spiele gehabt, wo man sich abschießen lassen hat, aber es an sich war die Defensive nie das große Problem. Die Offensive war eigentlich immer das Stück, wo irgendwie hätte was getan werden müssen und das ist jetzt auch genau der Punkt. Andere Spieler zum Beispiel, die gewechselt sind, wie Gregoritsch jetzt, der äußert sich eben von wegen, na, wir spielen hier viel mutiger, wir sollen was machen nach vorne, wir sollen uns trauen. Und wir haben auch das Selbstvertrauen dann eben daraus, wenn solche Dinge auch mal klappen. So, und das ist das, was beim HSV komplett fehlt. Du hast kein Selbstvertrauen vorne drin, es klappen keine Spielzüge oder sonst irgendwas. Das ganze Offensivkonzept ist einfach, ja, schlicht nicht vorhanden. Und das ist eben der Punkt. Und da muss man auch ansetzen, wie du sagst, von wegen, war Hollerbach jetzt wirklich die richtige Variante für das Ganze? Also, es hätte mir besser gefallen, wenn du einen Trainer geholt hättest und dann hättest du halt mal ein Spiel, ich sag jetzt mal gegen Leverkusen, vielleicht am Ende zu Hause eben 4-3 oder so gewonnen, aber du hast es halt mal gewonnen.
Ja, weil im Endeffekt gilt für den HSV dasselbe für den 1. FC Köln, es helfen nur Siege, um auf Dauer da unten irgendwie ein bisschen für Entlastung zu sorgen, ne?
Ganz genau, ja, also da hilft auch kein Geplänkel im Unentschieden, da hilft kein 0-0 oder mal ein 1-1 ermauern, da musst du Vollgas geben vorne und versuchen, die Tore reinzuballern und wenn es am Ende halt eins mehr ist als der Gegner, umso besser.
Ja, Werder Bremen, finde ich, ist ein Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, eine Mannschaft nochmal offensiv neue Impulse einzuhauchen. Also ich finde, unter Florian Kohfeldt, Fabian, das wiederholen wir ja auch Woche für Woche eigentlich, da ist offensive Struktur zu erkennen. Ja, die Chancenverwertung ist da noch das größte Manko bei Werder Bremen. Jetzt in Freiburg letzte Woche konnte man das nicht richtig entfalten, was aber auch eher daran lag, dass der SC Freiburg einer Gastmannschaft generell wenig Platz zur offensiven Entfaltung gibt. Aber trotzdem bleibt festzuhalten, unter Florian Kohfeldt, anders als unter Bernd Hollerbach beim HSV, ist die offensive Struktur eine Neuumstrukturierung zu erkennen und Werder Bremen spielt offensiv einen wirklich ansehnlichen Fußball.
Ja, grundsätzlich ist das so. In Freiburg kam das nicht zur Entfaltung. Lag einmal daran, dass der Platz natürlich wirklich für Bundesliga-Verhältnisse dort extrem klein ist. Aber auch, dass Freiburg immer wieder probiert hat, möglichst alle Spieler hinter den Ball zu bringen und Bremen eigentlich so gar nicht wirklich zur Entfaltung kam. Das hat sich zwar am Anfang noch so ein bisschen neutralisiert, aber nachdem Freiburg dann durch den völlig berechtigten Strafstoß in Führung gegangen ist, haben sie natürlich noch mehr die Chance darin gesehen, hinten dicht zu machen und dann gezielte Nadelstiche zu setzen. Das kam denen also dann nochmal zugute. Und Bremen war da in der Tat auch ein bisschen einfallslos und hat gerade in der ersten Hälfte nach vorn kaum was zustande gebracht. Nachher wurde es ein bisschen besser, aber richtig große Chancen gab es im Spiel eigentlich nicht. Mit ein bisschen Glück hätte man selbst noch kurz vor Ende einen Strafstoß bekommen können. Aber auch der zweite Strafstoß für Freiburg, der dann noch kam, der war auch völlig berechtigt. Also da haben sich Veljkovic beim zweiten und Johansson beim ersten Strafstoß auch dämlich angestellt, muss man ehrlich sagen.
Ist das Einzige, was Werder Bremen neben einer vernünftigen Chancenverwertung fehlt, eine echte Nebenperson zu Max Kruse vorne? Weil man hört immer nur Kruse, Kruse, Kruse. Wenn Kruse gut spielt, ist alles gut. Wenn Kruse schlecht spielt, ist alles schlecht. Aber mir fehlt da einfach irgendwie ein starker Gegenpart zu Max Kruse. Und Belfodil ist dieser Gegenpart nicht. Rashica, für den kommt es noch zu früh, dieser Gegenpart zu sein. Ist das so das einzig große Manko, was Werder Bremen vielleicht noch hat, gerade im Offensivbereich?
Ja, das stimmt. Da fehlt ein zweiter Ankerpunkt im Offensivspiel. Ja. Das war ja auch in Freiburg so das Problem. Kruse ist ganz wichtig vorne drin, um auch irgendwie die Torgefahr auszustrahlen. Aber wenn er irgendwie sieht, er bekommt wenig Bälle, lässt er sich, das finde ich auch gut, zurückfallen, versucht im Spielaufbau selbst irgendwie sich einzuschalten, fehlt dann aber natürlich vorne selbst als Anspielstation. Und da muss man natürlich hoffen, irgendwie, dass vielleicht Johansson diese Rolle ausfüllen kann, wenn er jetzt wieder fit wird oder Rashica da reinschlüpft. Da sehe ich in der Tat auch ein bisschen ein Problem. Das könnte auch gegen Hamburg zum Problem werden.
Ja, was könnte denn für den HSV, Philipp, positiv werden, auch personell, wenn wir mal so ein bisschen schauen, was könnte passieren, was könnte Bernd Hollerbach machen? Würde sich ja jetzt anbieten, vielleicht André Hahn von Beginn an spielen zu lassen, haben wir ja gerade auch so ein bisschen anklingen lassen. Bobby Wood ist auch so eine Person, finde ich, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich in dem wirklich Bundesliga-Potenzial sehe. Ich möchte ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich finde, Bobby Wood ist auch so ein Sinnbild eines Mittelklasse-Spielers, der jetzt beim HSV in eine Rolle gerutscht ist, ja, die er eigentlich nicht ausfüllen kann, nämlich irgendwie Hoffnungsträger zu sein. Was würdest du denn personell verändern vielleicht?
Also ich würde auf jeden Fall erstmal offensiver aufstellen, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, oder du gerade auch beim Derby, du kannst dir nicht hinten reinstellen und sagen von wegen, oh, wir schauen mal, was heute passiert. Da musst du von der ersten Minute eben Vollgas geben. Es wird da so oder so eine Umstellung geben. Wallace ist ja erst beim Heimaturlaub aufgrund der Geburt seines Sohnes. Der ist in Brasilien, also muss er halt irgendwie jemanden rein rotieren. André Hahn bietet sich auf jeden Fall natürlich dafür an. Kann mir vorstellen, dass Saliovic dann eine Nummer nach hinten geht und eventuell kann er auch wieder Aaron Hunt von Anfang an spielen lassen. Muss er schauen, ob er denn da irgendwie Kostic nicht, sondern Arp eventuell wieder rausnimmt und dann vorne mit Hahn und Kostic spielen lässt, obwohl das halt auch nicht unbedingt ein gelernter Sturm an sich ist in der Hinsicht. Lasse ich mich gerne überraschen, aber er muss auf jeden Fall spielstärkere Leute bringen. Also so ein Ito wäre für mich auch noch eine gute Variante, den vielleicht auf links zu bringen, wieder weg von der Fünferkette hin zu einer Viererkette irgendwie das Ganze machen, weil wie gesagt, man kann's dich mit 0-0 das Spiel am Ende gewinnen. Das ist ja totaler Quatsch. So, und zur Personale Bobby Wood. Ja, man hätte vielleicht einfach letztes Jahr den Vertrag so lassen sollen. Ausstiegsklausel, ich weiß nicht, 10 Millionen oder so waren es. Und es gab wohl Interessen.
Mehr kriegst du nie wieder für den.
Daran, genau. Und so. Das hätte man einfach nehmen müssen. Aber der HSV tut sich halt gerade bei solchen Situationen schwer zu kapieren, dass sie momentan ein Ausbildungsverein sind und kein Käufer. So, und dann, wenn man halt einen Spieler hat, der eine gute Saison spielt und den dann Gewinn bringt, verkaufen kann, warum nicht? So, bei den ganzen eigenen Jungspielern wie Arp zum Beispiel ist das noch ein bisschen eine andere Sache, aber bei so den Spielern, die halt auch schon dann teils Mitte 20 sind, wie Bobby Wood, da hätte man ruhig sagen können, ja, danke und der Nächste.
Fabian, bei Werder Bremen, gibt es da größeren Bedarf zu wechseln überhaupt, oder wäre es dann wirklich nur wieder personelle Rotation, um dem ein oder anderen Spieler mal wieder so eine kleine Pause zu gönnen und für einen neuen Impuls zu sorgen?
Nee, also ich denke, das wird identisch sein wie in Freiburg von der Aufstellung her mit einem 4-3-3. Ist halt die Frage, ob Johansson, der beim Spiel in Freiburg verletzt raus musste, spielen kann. Der war noch angeschlagen. Könnte sein, dass daher Rashica zu seinem Startelf-Debüt kommt. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass dieselbe Aufstellung wie in Freiburg gegen Hamburg auch aufgeboten wird.
Okay, dann geht's jetzt ans Tippen. Ich bin gespannt, was meine beiden Experten so tippen und ihr zu Hause natürlich auch. Auf meinsportradio.de/tippspiel gibt's auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen. Macht da auf jeden Fall mit. Und Fabian, dein Tipp hätte ich gerne als erstes.
Mein Tipp ist ein 2-0.
Okay, Philipp?
2-1 für Bremen.
Ja, 2-0 für Bremen ist mein Tipp. Eure Tipps natürlich auch gerne bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Fabian Ettrich von der Heucrew, dem Werder Bremen Fanclub des Jahres 2015, und bei Philipp Langheinrich zur Einschätzung auf das Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Ein Spiel haben wir noch auf dem Programm hier im BullySpecial auf meinsportradio.de. Das ist RB Leipzig gegen den 1. FC Köln, und das gibt's nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga, und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüße ich euch sehr herzlich zum Bulli-Special auf meinsportradio.de, die einzig wahre Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Hier mit mir Kevin Scheuren und der letzten Partie, über die wir sprechen wollen, RB Leipzig gegen den 1. FC Köln. Und für RB begrüße ich ganz herzlich Ronny Muhm. Er ist Moderator des Bullenfunk, dem offiziellen Fanradio von RB Leipzig. Hallo Ronny.
Hallo Kevin.
Und für den 1. FC Köln begrüße ich sehr herzlich Arne Steinberg von fc.com. Hallo Arne.
Hallo in die Runde.
Ja, Arne, letzte Woche 1-1 gegen Hannover 96. Was ein Tor von Yuya Osako. Und am Ende hat man es irgendwie nicht halten können, hat man nicht gewinnen können. Unentschieden, man ist sich ja irgendwie immer einig, nur Siege helfen wirklich weiter. Ich finde in dem Fall, und wenn man jetzt mal bedenkt, dass noch einige Vereine unten gegeneinander spielen, sich die Punkte wegnehmen, würde ich im Zweifel auch den Punktgewinn jetzt mal als Teilerfolg werten wollen. Du auch?
Nee, eher weniger. Also okay. Ich glaube, für den 1. FC Köln geht es wirklich nur darum, irgendwie Spiele zu gewinnen. Und klar kann man dann aus einzelnen Spielen oder auch aus einzelnen Phasen in Spielen positive Dinge rausziehen. Dass man jetzt gegen Hannover nicht verloren hat, ist sicherlich nicht schlecht, aber man muss ja dann irgendwann schon anfangen, den Rückstand aufzuholen. Und das wird natürlich umso schwieriger, wenn man dann 4 Spiele hintereinander nicht gewinnt. Das ist jetzt der Fall. Von daher, die Zeit läuft ab, es wird immer knapper, und solange der 1. FC Köln keine Serie startet, sehe ich da auch weiterhin schwarz.
Ja, dann müssen wir natürlich über die Situation im Verein, mit den Fans, mit dem Vorstand vielleicht ein bisschen sprechen. Wenn jemand von außen jetzt nicht so unbedingt weiß und nur sieht, was da für ein Graben aufgerissen ist zwischen Ultras, zwischen Vorstand, vielleicht auch zwischen internen Fangruppen. Wieso ist das in Köln wieder so auseinandergedriftet, wo man in den letzten Jahren doch das Gefühl hatte, da wächst wirklich was Enges und was Kräftiges zusammen?
Ja, das ist eine sehr komplexe Geschichte auf jeden Fall insgesamt. Also grundsätzlich war es gut, dass 2012 die AG-Fankultur eingeführt wurde, sodass dann eben führende Vertreter der Fanszene zusammen mit dem Verein, mit Mitgliedern der Geschäftsführung, mit Mitgliedern des Vorstandes auf Augenhöhe kommunizieren konnten. Der Erfolg in der letzten Saison hat natürlich da auch einiges schon übertüncht. Das heißt, es war nicht immer alles so rosa-rot, wie es dann auch dargestellt wurde. Und da in Köln die Fanszene ja sehr aktiv, sehr laut und auch manchmal ein bisschen unbequem ist, hat sich das dann natürlich dann alles ein bisschen potenziert und aufgeschaukelt. Und jetzt natürlich dann in der vorletzten Woche war es jetzt mittlerweile schon den traurigen Höhepunkt gefunden, dass der Verein diesen Weg gewählt hat, in einem offenen Brief die eigene Ultraszene sehr, sehr hart zu attackieren. Und dieser Brief war natürlich in seiner Tonlage vom Inhaltlichen her und auch vom Zeitpunkt sehr, sehr unglücklich und hat jetzt natürlich da die Fronten verhärtet, sodass dieser Konflikt zwischen Vorstand, Geschäftsführung auf der einen Seite und eben Teilen der aktiven Fanszene auf der anderen Seite in Zukunft dann auch noch weiter eskalieren könnte.
Es ist natürlich alles irgendwie nicht gerade gut für den 1. FC Köln in dieser Situation. Da muss man eigentlich dafür sorgen, irgendwie alle an einen Tisch zu bringen. Gibt es denn Möglichkeiten, die du siehst, die der Verein machen kann, um da wieder für einen Dialog zu sorgen?
Ich bin der Meinung, dass es in dieser Konstellation keine Versöhnung geben wird. Solange dieser Vorstand noch aktiv ist, wird sich da von Fanseite aus auch nichts tun. Die Gesprächsangebote werden sicherlich irgendwann wieder kommen, aber da muss man dann auch zu seinen Prinzipien stehen. Und ich denke, da wird die Fanszene dann ihr Übriges dazu tun, dass dieser Konflikt dann nicht beigelegt werden kann. Und ich glaube auch, dass das Tischtuch einfach zerschnitten ist und in dieser Konstellation dann dieses Verhältnis nicht mehr zu kitten ist. Die Frage ist dann eben, wie dann bei einem sportlichen Abstieg, der ja jetzt zugegebenermaßen sehr wahrscheinlich ist, die Lage sein wird. Beim 1. FC Köln scheint es wohl so zu sein, dass man alle 5 Jahre dann auf einen neuen Tiefpunkt zusteuert, wie schon 2012. Und der Verein wird auch wieder daraus irgendwie aufstehen können, weil die Fans ihn ja dann doch irgendwie in allen möglichen Konstellationen die Treue halten. Und wie das auch in der letzten Woche auf dem Banner zu lesen war, sind es ja die Fans, die bleiben, und die Funktionäre, die gehen nach ein paar Jahren.
Okay. Kommen wir zu RB Leipzig, Ronny. Letzte Woche dieses sagenumwobene Montagsspiel bei Eintracht Frankfurt. Man muss ja sagen, diese Woche eigentlich. Ja, ist ja nicht letzte Woche gewesen.
Richtig.
Das war auf jeden Fall interessant, auch am Fernseher das zu beobachten, was da aufgefahren worden ist. Ralf Rangnick sagte, unter diesen Umständen will man nicht nochmal antreten. Also ich glaube, das wird kein Verein tatsächlich durchziehen, dann nicht anzutreten, auch RB Leipzig nicht. Trotzdem, wie hast du es so wahrgenommen? Und die Leistung von RB muss man auch, finde ich, kritisch sehen. Die war Montag alles andere als gut.
Also das ganze Spiel war ja ein bisschen anders als sonst. Also das hat man ja überall gesehen und gehört. Der verzögerte Anpfiff, dann die Halbzeit etwas länger durch die Bälle. Das war alles schon anders. Aber daran lag die Leistung, glaube ich, an dem Tag nicht. Das hat auch Ralf Hasenhüttl dann gesagt in der Pressekonferenz. War einfach im Kopf ein bisschen müde. Und was dazu kommt, ist natürlich, dass die Eintracht das einfach an dem Tag auch bockstark gespielt hat. Also das war richtig, richtig gut. Und dann werden noch einige Mannschaften in Frankfurt verlieren. Also was die da aufziehen mit ihren Fans im Hintergrund, das ist schon aller Ehren wert gewesen.
Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das Spiel in Neapel. Wenn RB Leipzig es schafft, das zu gewinnen, dann geht man einen großen Schritt auch in Richtung Achtelfinale in der Europa League. Heute hat man die Möglichkeit, das einzutüten. Mit einem 3:1 im Petto hat man da das Heimspiel heute Abend um 19 Uhr. Das macht natürlich die Beine nicht wacher für die Bundesliga, sag ich mal, aber würde natürlich die Sinne schärfen, vielleicht in der Europa League was zu reißen. Schafft's RB denn heute Abend?
Also ich habe heute irgendwie eine Statistik gehört, dass noch nie eine Mannschaft, die 3 Auswärtstore geschossen hat in der Europa League, seitdem es die so gibt, wie sie jetzt ist, nicht weitergekommen ist. Aber Statistiken sagen aber nicht viel aus. Aber eigentlich sollte nichts passieren, aber trotzdem ist Neapel natürlich brandgefährlich und Insigne ist dann diesmal von Anfang an mit dabei. Mertens kommt zurück, da muss man aufpassen. Aber man hat sich, glaube ich, mit diesen 3 Auswärtstoren schon eine recht komfortable Ausgangssituation geschaffen.
Arne, du bist heute Abend auch in Leipzig, im Fanblog vom SSC Neapel. Du beobachtest das Ganze ja auch. Siehst du für Neapel noch eine Chance, heute Abend weiterzukommen?
Wird natürlich schwierig. Die Hypothek aus dem Hinspiel ist schon groß und auch die Herangehensweise von Trainer und Mannschaft erweckt jetzt nicht den Eindruck, als würde man da heute auf Biegen und Brechen versuchen, noch weiterzukommen. Der Fokus liegt definitiv auf der Liga. Den Scudetto zu holen wäre sicherlich für alle eine Riesensache und man muss auch einfach mal sagen, dass die Europa League in anderen Ländern, in Italien, jetzt beispielsweise eben nicht diese große Rolle spielt. Und von daher ist das jetzt für Neapel keine Pflicht, daran teilzunehmen, das will ich nicht sagen. Aber wenn man jetzt heute ausscheiden würde, dann wäre das auch kein Drama.
Okay. Kommen wir nochmal zu RB, Ronny. Jetzt wird ein neues Fass sozusagen aufgemacht. Das Fass heißt Ralf Hasenhüttl. Ralf Rangnick möchte gerne Klarheit haben, was mit Ralf Hasenhüttl über 2019 hinaus ist, ob er sich zu RB bekennen will oder nicht. Und jetzt ist auch im Gespräch, dass man sich, wenn er sich nicht dazu entscheidet, den Vertrag schon im Bälde zu verlängern, im Sommer eventuell eine Trennung forciert wird. Da wäre natürlich Bayern München eventuell ein Ziel, was für Ralf Hasenhüttl interessant ist. Glaubst du, dass Ralf Hasenhüttl so ein bisschen darauf spekuliert, dass die Bayern bei ihm vielleicht anklopfen? Und könntest du dir tatsächlich vorstellen, dass das Kapitel Ralf Hasenhüttl am Ende der Saison enden könnte?
Also ich habe das vorhin auch alles gelesen. Ich für mich war es so ein bisschen ein aufgewärmtes Thema aktuell, weil er hat ja vor kurzem erst selbst gesagt, dass er sich selbst noch nicht bereit sieht für die Bayern im aktuellen Moment, weil er selber erstmal die Erfahrung auch europäisch sammeln muss. Ich kann ihn aber auch verstehen, dass er sich jetzt gerade noch nicht festlegen will. Er hatte bis 2019 Vertrag und wenn man heute mal schaut, wie schnell die Trainer auch nach einer kurzen Misere wie Nagelsmann jetzt in Hoffenheim plötzlich kritisch beobachtet wird, weil er mal jetzt nicht europäisch steht, kann das auch alles ziemlich schnell gehen. Und dass er da von seiner Seite auch sich ein bisschen Zeit vielleicht verschafft, kann ich nachvollziehen. Wie das jetzt intern das Verhältnis ist mit Rangnick, Hasenhüttl und was Rangnick wirklich denkt, das wissen wir, glaube ich, alle nicht. Aber kann ich mich momentan noch nicht mit anfreunden, dass er plötzlich mal nicht mehr da wäre. Ich würde es ihm zutrauen in München. Klar hat er einiges geleistet, auch in Leipzig, auch gezeigt, dass er da europäisch ein bisschen was auf die Beine stellen kann. Aber ich kann es mir Stand heute einfach nicht vorstellen, dass das passiert nach der Saison.
Arne, du bist großer Fan von Vincent Cosiello. Er hat letzte Woche gegen Hannover 96 20 Minuten gespielt, hat mir von dem, was ich gesehen habe, richtig gut gefallen. Sehr flink, finde ich, ist eine erfrischende Ansicht beim ersten FC Köln. Könntest du dir vorstellen, dass er in Leipzig von Anfang an spielt?
Ja, ich hoffe es doch, denn wie ich eben schon sagte, helfen im ersten FC Köln aktuell nur Siege. Und Siege kann man natürlich nur holen, wenn man einigermaßen sinnvoll nach vorne spielen kann. Und ich glaube, da ist er aktuell im Kader ein wirklich wichtiger Spieler, weil er gewisse Dinge erfüllt, die eben andere Spieler nicht erfüllen können, gerade im Übergang von Defensive in Offensive. Und ich glaube, wenn er und Yuya Osako dann mal auch ein ganzes Spiel spielen können und nicht nur einzelne Phasen, dann würde das dem ersten FC Köln natürlich helfen. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt für so einen Spieler, der ja immer noch sehr jung ist, jetzt in eine neue Liga gekommen ist, in der seine Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz steht, einfach ist. Von daher ist das natürlich schon für ihn eine große Herausforderung, aber er belebt das Spiel des 1. FC Köln, deswegen wurde er auch geholt. Und ich glaube, dass er der Mannschaft gut tut, egal in welcher Konstellation.
Und sonst, wie sieht es aktuell aus mit Simon Terodde? War ja fraglich fürs Wochenende, wird er wieder fit?
Habe ich jetzt auch noch keine genauen Informationen. Also ich glaube, gestern hat er noch nicht trainiert, Risse auch nicht. Von daher steht hinter den beiden noch ein Fragezeichen, aber dafür könnte zumindest Leonardo Bittencourt seit langer Zeit mal wieder im Kader sein. Aber bei ihm ist auch abzuwarten, ob es dann tatsächlich für einen Einsatz reicht.
Ja, bei RB erübrigt sich die Frage nach dem Personal, weil heute Abend noch Europa League ist. Deswegen kommen wir hier einfach mal direkt zu den Tipps jetzt. Ronny, was glaubst du, wie geht's aus am Wochenende, wenn der erste FC Köln nach Leipzig kommt?
Ich tippe auf ein 1-0 für uns.
Okay. Arne, was sagst du?
Ja gut, der erste FC Köln wird das Spiel natürlich sehr, sehr deutlich 3-0 gewinnen, das ist ja klar.
Ich tippe auf ein 2-0 für RB Leipzig in diesem Fall. Ihr zu Hause seid natürlich eingeladen, bei unserem Tippspiel mitzumachen, meinsportradio.de/tippspiel. Dort gibt's auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Spots zu gewinnen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ronny Moom, dem Kommentator des Bullenfunk, dem Fanradio von RB Leipzig und ganz besonders herzlich bei Arne Steinberg von fc.com. Arne weiß warum. Und ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt heute hier bei unserer Vorschau auf den 24. Spieltag. Möchte euch nochmal auf Laureus hinweisen, meinsportradio.de/laureus. Ich werde nächste Woche in Monaco sein, vor Ort exklusiv für meinsportradio.de berichten. Haltet das im Auge, auch unsere Social-Media-Kanäle natürlich. Ja, und es bleibt mir nur noch eins zu sagen. Viel Glück für eure Vereine. Und wir hören uns nächste Woche hier wieder im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Schörer, ich bin raus. Bis dann. Tschüss.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.